Wenn es dieser eine Schritt ist, der so viel Schmerz birgt, der aber getan werden muss, um das Unvermeidliche doch noch zu vermeiden, so ist es doch wert, gegangen zu werden. In unendlichen Möglichkeiten sind es die mit Schmerzen, Leid und Tränen gepflasterten Wege, die wir gehen müssen, um unser Schicksal zu bestimmen. Für einen kleinen Moment wurde der Tod einer Mutter hinausgezögert. Ein Tieflingkind schöpft Hoffnung. Ein Mädchen hat eine neue Freundin gefunden. Ein Reisender wurde auf den richtigen Weg geleitet. Und ein kleiner Teil des Schicksalspfades ist kurz davor, erfüllt zu werden. Doch jedes Mal, wenn wir auf diese Momente, Situationen und Gelegenheiten blicken, denken wir an das, was wir geändert hätten. Wir fragen uns, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Fabi das im ersten Take geschafft hätte? Wie schön wäre diese Welt gewesen.
Ey, aber come on, das war jetzt das erste Mal, dass ich was will. Das die anderen hast du alle First Try gemacht.
Oh ja, die anderen habe ich alle First Try gemacht. Aber dieser Satz war wirklich unglaublich komplex gebaut. Von mir selbst. Warum?
Warum?
Ist bestimmt irgendwo Outtakes dafür. Und damit herzlich willkommen zum Was wäre, wenn? Numero 6 Fragezeichen. Ja, es sind 6 Sessions schon. 6. Das reimt sich auf 7. Die 7. Session hättet ihr gerne jetzt schon, ne? Ha! Wahrscheinlich habt ihr zum Teil auch auf diesen Titel hier geklickt, weil hier sowas stehen wird wie wie und wann es mit den Dullis weitergeht oder what happens next?
Willst du jetzt Clickbait machen?
Ja, mit so ganz vielen roten Pfeilen und so Kreisen und großen Augen und Explosionen, aber...
Weißt du, wie sehr ich das will?
Sehr.
So sehr wie dich.
Cut. Bevor wir darüber sprechen, was eigentlich jetzt so aktuell Stand ist und in welche Richtung das sich alles bewegt und was jetzt gerade bei uns so abgeht, wollen wir natürlich erstmal mit euch zusammen eure Fragen beantworten oder eure Fragen beantworten lassen von uns beiden irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wir haben nämlich wieder einige von euch da draußen gesammelt und da ist wieder viel, viel Stuff zusammengekommen. Natürlich konnten wir wie immer nicht alle da reinpacken, aber... Wir haben da jetzt eine bunte Mischung, glaube ich, zusammenstellen lassen von Fabi. Deswegen bin ich sehr interessiert und gespannt, was dabei rausgekommen ist, was ihr uns für Schwachsinn gestellt habt hier.
Kennst du es noch von den Simpsons mit Kent Brockman? In der Einfolge war es einmal Kent Brockmans kennt interessante Menschen.
Interessante Menschen.
Darum muss ich gerade denken.
Sie kennen mich vielleicht. Ich bin Kent Brockman. Aber eins kann euch Kent Brockman jetzt schon mal verraten. Bevor wir da reingehen und bevor wir das alles nachher am Ende der Folge bequatschen, was jetzt eigentlich demnächst bei uns ansteht. Am 15.12. tragt es euch in euren Kalender ein, denn da kommt unser zweites One-Shot. Dieses Mal mit einem komplett neuen Gastcast. Wir haben super geile Leute dabei. Ich habe schon die Namen tausendfach erwähnt, aber ihr könnt sie genauso gut auch bei uns in dem kommenden Trailer sehen. Wir haben nämlich einen Trailer rausgehauen. Und es sieht ungefähr so aus.
Könnt ihr Wahrheit und Lüge unterscheiden?
Ja, schau hier bloß jetzt, Digga. Komm hoch, wa?
Das ist ziemlich gut.
Schwitzt du gerade ein bisschen?
Nein!
Wird deine Stimme gerade höher?
Nein, nein!
Ja, geil.
Was stimmt mit ihm nicht?
Verpiss dich!
Nicht hin, das könnte eine Bombe sein.
Okay, du kommst auch rüber und mach dein verf***tes Handy aus.
1, 2, 3, schuss! Oh. Ja.
Der Bus fährt, ihr Mann wird bestehen.
Was für ein Bus?
Ja, das ist ernsthaft spooky.
Scheiße!
Was passiert hier?
Du f***st hier keinen, vor allem nicht meine Tochter!
Was war das?
Die Würfel sind gefallen.
Oh Gott.
Ja, sieht nicht gut vor euch aus.
Geil. Ich hab da so Bock drauf. Holy shit. Ein Horror-Pen and Paper. Und wie ihr gesehen habt, wird's scheiße nochmal wahnsinnig. As always. Es ist super chaotisch geworden. Anne, die mitgemacht hat, die gute Evraldis, hat tatsächlich vor ein paar Minuten im Stream gesagt, als ich da war, es war die anstrengendste, schlimmste Aufnahme ihres Lebens, aber auch eine der besten.
Also, ach, das hat sie noch hinterhergesetzt?
Ja. Yeah.
Ah, okay.
Also es war unfassbar unterhaltsam, meinte sie, aber es war auch die anstrengendste Aufnahme aller Zeiten. Yes!
Jemals.
Jemals.
Die jemals war oder jemals sein wird.
Wir haben so hart Blut und Schweiß für dieses Projekt gelassen. Deswegen freut euch drauf. Das wird am 15.12. live gestreamt bei mir bei Twitch. Und am 16.12. kommt es dann hier bei Dullies and Dragons auch wie immer als VOD. Und es wird
Ziemlich krass. Noch einmal die Simpsons zu zitieren. Mhm. Die anstrengendste Aufnahme bis jetzt.
Bis jetzt.
Okay,
wollen wir das haben auch davor gesagt, das ist der heiße Tag. Bis jetzt. Also wie gesagt, bevor wir am Ende dieser Aufnahme jetzt dann nochmal darüber reden, wie und wann es mit Dulles weitergeht, wollen wir erst einmal das Kapitel Session 6 abschließen. Und das machen wir jetzt mit der allerersten Frage.
Ja, wir haben wieder versucht, das etwas zu einzuteilen und zu untergliedern. Das Kretze-Solo steht ein wenig für sich, das so mittendrin reingeworfen. Und wie die letzten Male auch, es kamen sehr viele Fragen rein. Einige hätte man auch sehr mit Spoilern beantworten müssen, deswegen tun wir das nicht. Ihr wollt ja weiter gucken.
Ganz kurz, ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gefragt hat, aber irgendjemand hat for real gefragt, er wird Kretze den Kampf überleben?
Nein, wird sie nicht.
Nein, sie ist tot. So, warum fragt ihr Sachen? Egal. Wir behandeln jetzt tatsächlich Session 6 einfach und was ihr wissen sollt, könnt und was wir euch sagen können einfach.
Sasada, ja, Pimpanella, Magnolia,
Primabella, Primadonna,
Bella,
Lysianthus,
was auch immer, ist tot!
Sie ist tot!
Okay, fangen wir an.
Jetzt. Die erste Frage kommt von Smamfilter. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Und Dr. The Cataclyst. Nämlich, was wäre passiert, wenn Selena und Vex es nicht geschafft hätten, die Mondsichel als normale Waffe auszugeben?
Ich fand das ziemlich interessant, diesen Gedankengang.
Alles gut?
Ja. Es ist alles in Ordnung. Ich fand den Gedanken ganz witzig, weil es hätte ja durchaus passieren können. Ja. Und ich bin mal ganz ehrlich, so viel habe ich davor nicht drüber nachgedacht. Hm. Ja, manchmal geht man da rein und denkt sich so, okay, das schaffen wir schon irgendwie.
Ja.
Ihr wahrscheinlich auch. Aber nein, um das ernsthaft zu beantworten. Die Klinge wäre sehr wahrscheinlich als mächtiges Artefakt erkannt worden. Zauberer und Gelehrte würden gerufen werden, die Helden in Gewahrsam kommen und nach einer sehr, 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 sehr langen Zeit hätte sich Ilaria vielleicht sogar selbst mit ihnen auseinandergesetzt und die Klinge für sich genommen. Der weitere Verlauf wäre gänzlich anders gewesen und hätte sich wahrscheinlich eher zu Ungunsten der Helden entwickelt und gewendet. Hättet ihr das gewollt? Nein.
Ich glaube, die Session wäre halt einfach vollkommen anders gewesen nach 10 Minuten.
Ja, das wäre alles sehr... Die Handlung wäre sehr torpediert worden.
Ja, definitiv.
Ja,
es hätte auch einen nicht schön geworden. Ordentlichen Kampf gegeben, schon am Anfang.
Den ihr wahrscheinlich verloren hättet. Sind wir mal ehrlich, den hättet ihr verloren.
Da werden ja auch nicht noch mehr Wachen gerufen oder sowas, neben der Drinne und allem möglichen drum und dran.
Aber Malek hätte euch da schon rausgeboxt. Der hätte euch da rausgerettet.
Malek hat das auch alleine geschafft, tatsächlich.
Ja.
Also,
ja.
Ja. Der wäre auch nie gestorben. Also, niemals. Wenn Fabi das sagt, das ist mittlerweile auch nur Bullshit. Aber.
Helden sterben nicht.
Dann die nächste Frage von Wankelmut.
Der geht an dich.
Diesen Namen kenne ich doch. Ach was.
Ja.
Vex, wann schickst du Selena in den Grundkurs Heimlichkeit? Vor den Wachen mit dem Rucksack rumdödeln hat er schon herausgefordert, aber die dann ganz genau hinschauen. Ganz genau hinschauen. Ich kann auch nicht lesen. Keine Ahnung, was heute los ist, aber ey, wir kriegen es nicht wirklich hin, scheinbar. Sorry. ja, vielleicht wäre das mal nötig, falls wir irgendwann auf unserer riesigen Reise nochmal im Baldur's Tor ankommen. Hoffentlich in Gänze und nicht irgendwie nur noch mit einem Arm, ein halbes Bein und vielleicht drei toten Mitgliedern oder sowas.
Und zwei Köpfen mehr.
Weiß man nicht, was alles noch im Unterreich auf uns wartet. Wenn wir da irgendwann nochmal heil wieder ankommen, ich glaube, dann sollte man wirklich mal ein bisschen Selena trainieren. Da stellt sich Vex, glaube ich, gerne zur Verfügung, weil das hat uns jetzt schon ein, zwei Mal fast in die Scheiße geritten.
Auch nur fast.
Mein Name ist Selena Morthila. Du hast auch den Namen gesagt. Ich mochte irgendwie die Szene ganz gerne. Und ich, in meiner Vorstellung war es halt cool. Ich weiß, irgendjemand hat auch schon gesagt so, aber eigentlich dürfte Vex doch gar nicht wissen, dass Selena damals Illusionen auf ihn gesetzt hat. Ich dachte mir halt so, die reisen zusammen und die werden dann irgendwie ab und zu mal drüber reden. Leute, jetzt sag mal ganz ehrlich, weißt du, das vorhin... Ich habe das ja nur in dem Moment nicht erkannt, weil ich den Wurf fehlschlagen lassen habe, aber... Die anderen haben sich schon so ein bisschen, ja, ich hab alles geplant. Meine Idee war halt dann irgendwie God so, hey, du hast es bei mir benutzt, kannst es nicht bei dem benutzen, so. Also kann man sich irgendwie, glaube ich, so out of
camera. Ja, wenn es das Spiel voranbringt und das alles ein bisschen schöner gestaltet und man da eine schöne Interaktion mitmacht, ey.
Ja.
Na?
Randa.
Randa.
Ja. Sehe ich auch so.
Das finde ich nämlich auch und das ist halt, man muss nicht alles immer direkt vor der Kamera aufklären oder im Spiel direkt, aber ich glaube, man kann trotzdem irgendwie so die Schlussfolgerung dann doch ziehen und wenn es irgendwie zur Interaktion beiträgt und die Handlung voranbringt, dann tut das, glaube ich, auch keinem weh am Ende des Tages.
Nee.
Dass dieses kleine Geheimnis da von dir gelüftet wurde.
Meisterdetektiv.
Ja, Meisterdetektiv.
Kill. Dann von Finn the Flower sind magische Abschriften in der Sanimras am Eris wirklich verboten.
Achso, in der Drow-Stadt Sanimras am Eris.
Ja.
Da war ich etwas schlugerig, was es angeht.
Wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
Nee, habe ich in der Session, glaube ich, schon mal angedeutet gehabt. Also grundsätzlich sind die natürlich nicht verboten. Das war dann aber natürlich eher ein bisschen Gängelung von der Stadtwache gegenüber Fremden, weil es sind Drow. Das sind nicht gerade eure Freunde.
Mhm.
Ja, die wollen euch da nicht haben.
Was?
Nee, die sind nicht nett. Die halten eine Ausschau nach Dingen, an denen sie sich bereichern können und nehmen sie sich dann halt auch einfach. Was hättet ihr dagegen auch tun wollen? Ne? Also so hättet ihr Streit angefangen, dann ja, wäre er wahrscheinlich nicht in die Stadt gekommen und Gegenwehr wäre naja mit Gewalt beantwortet worden. So wieder beim Thema, ne?
Und ja, ich meine die kleine Abschrift da von Arfois Lehrling, das kann man ja, also das ist jetzt auch nicht so schlimm einschneidend. Ne? Also,
ist vertretbar.
Wäre es die ganzen,
ärgerlich,
aber die ganzen Abschriften von Iodine und Selena gewesen, das wäre glaube ich schon. Dann wären wir auch wahrscheinlich zurückgekehrt, hätten die uns direkt geschnappt, aber jetzt ist es halt auch so. Wir haben gerade wichtigere Dinge am Arsch. So, ganz ehrlich. Und dann kommen wir zu dem Punkt in der Unterstadt. Wir betreten die Stadt. Und dann ist die Frage von Teufelskind und wieder Dr. Cataclyst. Was wäre, wenn Selena es geschafft hätte, aus dem Fläschchen zu trinken, welches Diego gekauft hat? Wäre sie komplett nutzlos gewesen und wie lange hätte dieser Rausch angehalten?
Ja, so ganz genau möchte ich darauf nicht eingehen, weil diese Drogen sind auch immer in eurer Hand, beziehungsweise in euren Taschen und noch nicht konsumiert. Wir raten auch davon ab, so ganz grundsätzlich. Hat Jan es ja auch schon mehrmals getan, glaube ich.
Ja.
Aber die Drogen haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Komplett unbrauchbar wärt ihr dabei wohl nicht geworden, denke ich mal. Ne? Also außer ihr hättet euch da richtig einen reingeböllert, noch mit Alkohol obendrauf und Mischkonsum und alles, ist ungesund. Kämmer. Kennen wir nicht. Wollen wir auch nicht. Also ich habe mit den Drogen halt auf einen ähnlichen Effekt abgezielt, wie mit diesen magischen Items, die Panet halt nachher gegeben hat. Die ganzen magischen Items, die ihr vorher schon gefunden habt und die euch unterstützen sollten. Ne? Aber das ist halt so ein, ja, so ein 50-50-Effekt. Ne? Also
okay.
Es kann halt auch negative Folgen haben. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Also brauchst du jetzt nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, entweder 50-50, also wirklich randomized, ob es gut oder schlecht ist, oder es hat einen Perk, aber auch einen Nerf.
Kann ich, ja,
auch,
genau.
Kann ich mir auch also, so vorstellen. Ne?
Oder mehr Nerf als Perk,
yeah.
Oder mehr Perk als Nerf, aber ja, alles hat Folgen. Und nicht alles, was man von fremden Leuten bekommt, ist immer so gut. Ne? Man soll ja auch keine Süßigkeiten von Fremden in weißen Vans annehmen.
Alles direkt anlecken.
So, ja, genau. Das sollte man nicht tun.
Flatri, boah.
Ich bin so happy. Heute günstig, morgen teuer.
Weiß man nicht.
Dann kommen wir zum Krätze-Solo, was auch viele von euch wieder abgefeiert haben, was mich sehr glücklich macht.
Ja.
Weil Trudy war halt, wie gesagt, die Session nicht da und man hat sie wirklich auch wieder sehr vermisst. Ich finde es krass, wie sehr eine Person am Tisch schon fehlen kann. So. Also das ist einfach den kompletten Vibe irgendwie ein bisschen verändert.
Definitiv.
Und selbst jemand wie Krätze, die ja eigentlich auch als Charakter sehr wenig beiträgt vom Sprechen her, so. Aber es fehlt halt einfach so ein Puzzlestück. So. Deswegen fand ich es zum einen deswegen halt sehr nice, dass sie eine eigene Folge bekommen hat und zweitens halt einfach, dass der Charakter ein bisschen weiter mit Background ausstaffiert wurde und dass man noch ein bisschen mehr von ihr erfahren hat. Das fand ich sehr, sehr nice.
Ja, und vor allem Krätzes Erscheinung innerhalb der Gruppe ist ja nun mal auch sehr unique.
Ja.
Sag ich mal, das ist, wenn die fehlt, dann fehlt auch viel an Kampfkraft.
Mhm.
Auch wenn sie diese Kampfkraft manchmal mit nicht so gerne zur Verfügung stellt.
Oder daneben würfelt.
Oder das, darauf
Gehen wir später vielleicht noch ein bisschen näher ein.
Okay. Dann ist die erste Frage von Transmeet und Miley. Was war in den anderen beiden Säckchen enthalten, die Kretze kaufen / tauschen konnte?
Grundsätzlich weitere Kräutermischungen. Ich habe das im Stream schon mal angedeutet gehabt, glaube ich, in unserem Aftertalk, dass diese Begegnung komplett improvisiert war. Und ja. Ne, Trudy hat sich da ein bisschen umgeguckt, beziehungsweise Kretz hat sich ein bisschen umgeguckt und Trudy wollte das Unterreich da noch ein bisschen erforschen, die Stadt. Und deswegen, so explizit war das gar nicht ausformuliert. Und deswegen wäre es letzten Endes wahrscheinlich völlig egal gewesen, welchen Beutel sich Kretze da genommen hätte. Mhm. Der Outcome und meine Formulierung wäre vielleicht ein bisschen abgewichen. Hätte sie zwei Beutelchen mitgenommen oder bekommen von dem Drow, wären da vielleicht noch leichte Rauschmittel drin gewesen oder ein leichtes Gift, was auch immer. Na, was sie sich hätte noch zusammenmischen können mit entsprechenden anderen Kräutern. Man weiß es nicht. Ja, aber da das komplett improvisiert war, na, muss man da halt so. Erstmal war das für einen Support gedacht und nicht, um jetzt anderen zu schaden oder so. Und ich glaube, der Drow, der hätte sich dann auch vorgesehen, so da als irgendwelche Gifte auszugeben oder Rauschmittel vielleicht schon. Das vielleicht schon.
Also so wie der sich angehört hat, nimmt er auch zwischendurch mal ganz gerne so einen kleinen.
Meinst du?
Riff. Ja. So wie der gehustet hat am Ende.
Boah. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, ne?
Ja. Unterstellen in der Unterstadt?
Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Nee, aber das war halt improvisiert und deswegen sich zwar da vorbereitet, was das angeht, aber hätte Kretze sich zwei Beutel mitgenommen, dann wären da verschiedene Inhalte wahrscheinlich schon mit bei gewesen. Oder es wäre halt einfach dazu gut gewesen, um einen stärkeren Heiltrank zu brauen oder einen stärkeren Thema herzustellen, der dann auch mal ordentlich reinschallert und richtig gut tut und den Schnupfen auch komplett löst. Das hätte ich mir schon vorstellen können.
Und ja, jede Krankheit. So wie wenn du in Amerika einfach so von der Apotheke irgendwas nimmst und auf einmal bist du für die nächsten 3 Monate gesund. Denkst du auch so, das kann nicht normal sein.
Gibt es da sowas?
Ja, kleine Anekdote, aber damals, als wir bei der E3 waren, ein Kollege von mir hatte so eine richtig fette Halsentzündung. Also der konnte nicht mehr sprechen und das war schlecht, weil er war Moderator. Und er hat sich dann einfach was von der Apotheke geholt. Nicht mal, glaube ich, vom Supermarkt oder so. Also konnte sich alles frei holen. Mhm. Was einfach gegen Halsschmerzen helfen sollte. Er hat das genommen und er war instant gesund. Und ich dachte so, yeah, this is way too strong, that stuff. Und man sagt ja auch, das ist Amerika eher so.
Das ist nicht richtig.
Ja, es gibt auch Leute, die da sehr abhängig sind von Drogen, weil einfach die Apothekensachen schon so heftig sind. Ja, weil genau so ist es.
Hey, das Unterreich und Drowstädte, das Amerika von Fero.
Easy.
Make the Underdark great again.
Oh no. Wäre dann Ilaria, wäre dann Trump. So ein Pfeil einfach so ans Ohr vorbeizischend. Philipp Diekmann, Waschbär und Martin Andres und Dirgiri fragen, was wäre, wenn Kretze den Weisheitsrettungswurf verpatzt hätte und in die Flasche gesperrt worden wäre? Das finde ich sehr interessant.
Ja, dann wäre sie halt tatsächlich in der Flasche wahrscheinlich erstmal gelandet. Mhm. Aber Gosse hätte dann in dem Moment auch tatsächlich eingegriffen. Also dafür war ja dieses Backup Gosse tatsächlich auch da und
stimmt, ohne Gosse wäre sie so oder so reingesogen worden, oder?
Ah, sie hätte den Wurf ja auch bestehen können mit Bravour und Glanz.
Okay.
Ja, also das wäre ja doch schon gegangen. Der Licht hätte es dann weiter versucht. Vielleicht hätte sie immer weiter widerstanden, man weiß es nicht. Und hätte sich dann vielleicht selber noch irgendwie zur Wehr gesetzt. Nee, aber Gosse hätte dann genau in dem Moment eingegriffen, in dem Panetal sie eingesaugt hat. Sie wäre vor dem Licht weggelaufen, hätte ihn abgehängt und wäre dann praktisch auch zur gleichen Stelle dann so mehr oder minder zurückgekehrt, wo sich genau diese Szenerie abgespielt hat, um das fallen gelassene eiserne Fläschchen aufzusammeln und Kretze dann im Anschluss freizulassen. Naja, Panetal ist recht rachsüchtig und handelt deshalb auch gerne mal impulsiv. Mhm. Naja, der ist zwar fucking old, aber naja, der hat halt seine eigenen Mätzchen, die er da machen möchte. Mhm. Und die er umsetzen will. Und ja, Kretze war da halt eine willkommene Abwechslung, sag ich mal. Und halt auch der Beweis dafür, dass es in dieser Dimension eben auch Gnome gibt. Und vor allem so ein Gnome-ähnliches Geschöpf, also ein Kind, was ihn da so bloßstellt, da wäre dann natürlich hinterhergegangen.
Ja,
so, aber Gosse war halt das Backup dafür, wäre sie da reingezogen worden, dann wäre sie da auch wieder rausgekommen.
Ja.
Kretze wäre dann jetzt nicht aus dem Spiel gewesen.
Das wäre voll nicht gewesen. So 10, 20 Minuten in der Session einfach gone. She's gone. Sie ist irgendwo in der Flasche.
Boah, dann, ja. Fragen sich alle nachher irgendwann, wo ist die Kretze geblieben?
Wo ist die eigentlich? Irgendwann verschwunden. Die nächste Frage von Degiri und Miley. Was wäre, wenn Kretze Panitals Hinweis auf Vex aufgefallen wäre und sie das kundgetan hätte?
Hätte Kretze gesagt, dass sie zu Vex gehört, hätte Panetal das erstmal höchstwahrscheinlich nicht wirklich interessiert.
Glaube ich auch nicht.
Also Panetal ist ausdrücklich keiner von den Guten. Das wollen wir hier mal nochmal ganz kurz festhalten. Er verfolgt seine eigenen, ne, wie eben schon gesagt, egoistischen Ziele, ist auf der Suche nach Rache an Fitz und er ist eben auch nicht mit Vex bzw. mit dir befreundet.
Nö.
Ne, das muss man mal ganz ehrlich sagen, auch wenn du ihm da ganz gut weitergeholfen hast als Vex. Aber durch seine zur Verfügung stehenden Mittel mag er recht gönnerisch wirken, aber letztlich sind ihm weltliche Dinge recht egal, weil er so ziemlich alles besitzt oder besitzen könnte. Informationen sind ihm viel wichtiger. Deshalb wurde Vex eben auch so reich belohnt.
Ja, und diese Rollen können ja auch nochmal irgendwie hilfreich sein, ne?
Muss hoffen.
Ich wollte einfach nur ein bisschen,
oder auch nicht.
Bisschen Stress schieben, was Fitz anging, weil ich weil Vex war so, ja, scheiß auf Fitz, ganz
Arschloch.
Ehrlich.
Das Arschloch. Das hast du ihm echt übel genommen, ne?
Ja.
Ja.
Im Wechselkopf ist das so ein bisschen der Anfang von allem.
Da kann man einen auch schon mal verpetzen, ne?
Scheiße weg. Ja. Dann von Ina Beast. Was wäre passiert, wenn Gosse und Kretze in den Kerkern erwischt worden wären?
Ja, das hätte höchstwahrscheinlich erstmal einen Kampf mit den Wachen nach sich gezogen und natürlich den Alarm ausgelöst, sage ich mal. Und natürlich wesentlich weiteres Wachpersonal hinter sich hergezogen. Und am Ende des Tages wäre es eben auf eine Verfolgungsjagd oder ein Versteckspiel im Kerker mit den Drow, hätte es hinter sich hergezogen.
Ja.
Vielleicht wären dann beide mit den Elfen als, sag mal, war ja relativ kurzfristig alles, ne? Vielleicht wären die beiden sogar direkt mit zum Palastplatz geführt worden.
Das wollte ich mir auch gerade sagen, aber dann habe ich überlegt, so eigentlich zum Palastplatz sind dann nur die Elfen zur Schau gestellt worden.
Ja.
Deswegen wahrscheinlich, theoretisch eher nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Hätte aber trotzdem sein können, weil aufgrund der Kurzfristigkeit, der Befragung und sowas und dann nochmal irgendwie präsentieren, hier, wir machen vor keinem Halt oder sowas. Man weiß es nicht. Auch wie dann das Wachpersonal da ist, da... Da hätte ich dann wahrscheinlich auch relativ kurzfristig entschieden, was mit den beiden passiert.
Ja.
Aber eben, um eure Gruppe auch zusammenzuhalten, hätte ich dann wahrscheinlich auch so entschieden, dass die da mit hingeführt werden.
Ja, es gibt ja immer noch irgendwie eine Möglichkeit, das in die richtige Bahn zu lenken, sag ich mal. Ne?
Genau, richtig. Oder dass dann eben halt sogar noch andere Gefangene mitgekommen wären und eben nicht nur die Elfen da gewesen wären.
Ja.
Ja. Man weiß es am Ende des Tages dann eben nicht. Aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen.
Und das trotz 3 Einsen in Folge oder so. Das war schon hart.
Das war schon hart, aber wir haben das ja noch ganz gut rumgerissen bekommen.
Ja.
Oder Kretzer hat das noch ganz gut rumgerissen bekommen. Deswegen hat das schon alles ganz gut gepasst.
Mit einer bärigen Tatze.
Genau.
Dann kommen wir an im Fremdenviertel, zurück zu unseren 5 Helden, die da rumstreunern. Little Hope und Finn the Flower fragen, warum gab es für Panetal eine Verkleidung?
Ganz einfach aus Spaß an der Freude und weil es eben mein ärgster Antagonist ist, von dem Fitz bis dahin dann tatsächlich auch noch nicht so viel wusste, weil, hey, Panetal ist dem Ganzen schon ein bisschen länger auf der Spur, ne?
Mhm. Mhm. In einem anderen Universum.
In einem anderen Universum, wohlgemerkt.
Dann Asgard Pluffel, cute, Transmit und Little Hope. Philipp musste gerade in der Kamera auch schmunzeln. Pluffel. Wie wäre die Begegnung mit Panetal für die anderen verlaufen, wenn zum Beispiel statt Vex Malik oder Selena und Iodine auf Panetal getroffen wären? Hatte Panetal noch andere Sachen dabei?
Also die Begegnung wäre an und für sich nicht viel anders abgelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Er hätte trotzdem nach den Informationen natürlich gefragt und vielleicht die richtigen bekommen oder auch nicht. Je nachdem, wie die Spieler entschieden hätten. Ja, klar, Panetal hatte noch andere Sachen dabei, die aber eben nicht für euch bestimmt waren. Ne, Panetal ist ein ganz nicer Dude. Sag ich mal, eigentlich.
Hast du dir vorhin noch gesagt, er ist eigentlich
Nein, er ist ein ganz nicer Dude, wenn man sich mit ihm gut stellt.
Okay.
Ne? Wenn man sich mit ihm gut stellt, wenn dann kann auch ein nicer Dude sein.
Wenn du kein
Gnome bist. Und das? Er ist ein ganz nicer Dude, wenn man auf seiner Seite steht.
Ja.
Ne? So rum. So, aber das Ding hast du ja grundsätzlich immer.
So von wegen so, du willst nicht mein Feind sein.
Genau. Ja. Du willst nicht mein Feind sein. Aber das geht, wie schon gesagt, niemanden sonst was an, was er noch so dabei hat. Und er hat natürlich auch nur das Nötigste dabei, weil der reist gerade durchs Multiversum.
Mhm.
Und geht halt auch niemanden an, was in der Handtasche eines Lichts zu finden ist.
Und ich meine, der Typ ist ja praktisch an, der ist ein Licht. So, ja. So ein Ring der Regeneration braucht er dann halt auch nicht, ne?
Nee, genau, das ist halt aber Wegwerfware.
Hat er wahrscheinlich getragen, weil es schick aussah. Also und ich find's cool, dass Vex das jetzt hat, weil wir immer rumgejoked so von wegen Excel. Jetzt theoretisch kann mir wirklich ein Arm nachwachsen oder so. Ich hoffe nicht, dass ich einen Arm verliere. Das ist jetzt ziemlich dumm, dass der Arm mit dem Ring dann wäre. Ja. Aber gucken wir mal, was da noch so, ob man das irgendwann noch mal braucht. Mhm.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Ja. Dann von Wankelmut. Warum konnte Panetal das Unterreich nicht mit dem Dimensionsteppich verlassen?
Bei Panetal gilt natürlich das gleiche wie für Fitz aus Session 2, beziehungsweise in Session 2. Sie sind an einer fremden Dimension. Ihre magischen Artefakte sind auf ihrer Heimatdimension gepoolt und eben nicht auf Verum, beziehungsweise die Welt Toriel. Und deswegen funktioniert das dann natürlich nicht mehr.
Yes.
Ist dumm gelaufen. Schade, Schokolade. Ja, aber die beiden kommen halt von woanders her und deswegen, das funktioniert da eben nicht mehr.
Genau, weil für zwei auch dieser Würfel oder was das war?
Genau, er hatte den Würfel.
Ja.
Panetal hatte eben dieses, ich glaube im englischen Regelwerk heißt es Dimension Blanket.
Mhm.
Also dieses Dimensionstuch oder was auch immer. Das funktioniert da eben auch nicht. Das ist auf deren spezielle Dimension eben eingestimmt. Und das ist eben der Nachteil, den sie dort haben.
Ja.
Ansonsten wäre das auch alles ein bisschen mighty vielleicht. Ne?
Finde ich aber schön, dass das sich so durchzieht, dass beide dieses mit dem Funken und kleines Detail. So.
Das sind dann halt diese innerweltlichen Regeln, die man sich dann irgendwann auferlegt, damit nicht eben alles, was da reinkommt, so supermächtig ist oder was auch immer und man dann sagen kann, ja, hey,
ja, mei,
ich komme jetzt an und denke mir halt, Moment, ich habe ja eigentlich auch gar keinen Grund mehr hier zu bleiben, gell.
Reisen.
Ja, reisen und weg damit. Ich glaube, du hast tatsächlich gerade, eine Zeile zu weit gesprungen.
Hm.
Da war noch eine.
Achso, ja, oh. Dr. Cataclyst, Jesse und Ina Beast fragen, was wäre passiert, wenn Vex Panetal falsche Informationen gegeben oder weniger viel geplaudert hätte?
Das fand ich ziemlich interessant.
Mhm.
Weil ich glaube, das hätte dann, beziehungsweise das würde dann auch wesentlich später ein weiteres Nachspiel nach sich ziehen. Grundsätzlich kann Panetal das ja erstmal nicht so wirklich überprüfen, was du da erzählt hast. Und erstmal ist er ja grundsätzlich auf dich angewiesen. So. Aber hätte Panetal eine Lüge vermutet, hätte ich dich da natürlich drauf würfeln lassen. Und natürlich auch jeden anderen. Wie gut du das denn gerade verbergen kannst, dass du... dass du da gerade Lügen erzählst. Und mit Sicherheit hätte er das auch relativ gut durchblicken können mit seinen hunderten, tausenden Jahren an Erfahrung und zwischenmenschlicher Aktion, die vielleicht auch nicht immer so gut verlaufen ist. Und Panetal hätte das dann doch schon relativ fix durchschauen können, denke ich mal. Da würde ich mal ganz stark von ausgehen.
Riechen können ohne Nase.
Das hätte er auch ohne Nase noch riechen können und auch ohne Geruchssinn. Hätte er das schon relativ gut durchschauen können. Danach hätte es dann vielleicht noch magische Methoden gegeben, um Vex die Wahrheit zu entlocken. Genauso wie jedem anderen eben auch.
Guck mal, es war gut.
Das wäre dann vielleicht auch relativ unangenehm für Vex noch geworden. Und hätte vielleicht einen interessanten Verlauf noch nehmen können, was das angeht. Vor allem hätte es dann auch keine Belohnung gegeben.
Richtig. Ich mag meinen Ring sehr gerne.
Hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile.
Yeah.
Und jetzt schon so auf diesen nächsten Kampf gedacht, ne? Ist es ja doch schon ein enormer Vorteil für euch, da zumindest auch in diesen Schriftrollen reinzugehen und gibt euch ja auch einen gewissen Puffer, sag ich
mal. Oh ja. Für Vex war es halt auch nur so, er wollte zu einer Bar. Er war genervt gerade von der Interaktion, weil schon wieder Selena und Malik mit den Kinderreihen da anfangen. Und dann kommt dieser Blitz, nachdem er an diesem Zeug gerochen hat, was ihn die schon ein bisschen schwummig gemacht hat. Und dann war einfach so Tunnel, whatever, scheiß drauf, ich will einfach weiter.
Ja.
So.
Ja,
ja. Also einfach durch damit.
Ja, und dann hatte Vexa ja die perfekte Station, um ein bisschen Dampf abzulassen. Vor allem gegenüber Fitz, von dem Vexa dann ja noch immer dachte, ja, der hat uns diese ganze Scheiße erstmal eingebrockt, so ganz grundsätzlich. Ne? Also der hat uns jetzt irgendwie doch da irgendwie mit hingebracht. Und nur wegen ihm wurde dieser ganze Scheiß auch erstmal irgendwo mit losgetreten.
Von daher bringe ich ihn woanders hin.
Ja.
Ja. Dann Miley und Inabeast. War der Diebstahl durch Archer geplant, beziehungsweise wäre er auch aufgetaucht, hätte er nichts klauen können?
Die Helden hätten Archer spätestens beim Klauen des Schals kennengelernt. Mhm. Also so war das dann eigentlich geplant, ne? Dass ihn, oder dass jemand, wer auch immer, einer von euch, ihn dann eben bei diesem Stand erwischt, beim Klauen.
Ja.
Also spätestens da hätten sie ihn dann kennengelernt. Und das wäre dann eher per Zufall gewesen. Aber das hat die ganze Sache dann natürlich noch wesentlich persönlicher gemacht. So, klar. In dem Moment habe ich mir dann überlegt, ja, okay, na, mal gucken, was dabei dann rauskommt. Und das ist eben halt eine schöne Gelegenheit, das Ganze noch persönlicher zu gestalten. Und immer, wenn man das als Spielleiter im Verlauf dieser ganzen Handlung mit den Helden machen kann, das persönlicher zu gestalten, mit einem Antagonisten oder einem NPC, der vielleicht auch dann letzten Endes auch für die Helden sein soll, gestaltet das immer persönlicher.
Mhm.
Weil das gibt euch ja noch wesentlich mehr Anspielstationen, als wenn da jetzt nur irgendwo ein Junge irgendwas klaut und ihr einfach nur so dran erinnert werdet, haha, wir sind Helden.
Klar.
Ne? Und wir müssen da jetzt aber mal hin.
Und sonst hätte auch Cindy überhaupt nicht ihren völligen Out-of-Character-Moment gehabt, wo sie einfach mal ein Kind umbringen will.
Ja, genau, richtig.
Pumpkin und Miley fragen, was wäre passiert, wenn Selena Asche wirklich verletzt oder getötet hätte? Hätte Fabi das Töten von Asche überhaupt zugelassen?
Also erstmal hätte Selena damit definitiv, und ich glaube, wir hatten diese Diskussion auch am Tisch ganz kurz.
Kann sein.
Ich kann mich daran auch nicht mehr so ganz gut erinnern. Aber auf jeden Fall hätte sie dieses Fremdenviertel erstmal gegen sich aufgehetzt.
Ja.
Ne, Asche ist recht bekannt und einigermaßen beliebt und außerdem ein Kind. Mit einem entsprechenden Tumult hätte auch die Stadtwache eingegriffen, um den Frieden zu wahren und ihre Vertrauten zu der Situation befragt. Die Helden wären im Kerker gelandet, durchsucht worden und wahrscheinlich hätte sich eine ähnliche Situation wie am Tor ergeben, wenn sie dort aufgeflogen wären. Mhm. Also, ne? Auch dort wäre dann wahrscheinlich früher oder später eben diese Mondsichel erkannt worden und wird er gefangen genommen. Oder ne, sofern ihr denn nicht getötet worden wärt im Verlauf dieses Kampfes, wärt ihr wahrscheinlich im Kerker gelandet.
Mhm.
Und auch da eben durchsucht worden, eurer Sachen entledigt worden und auch dort nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise dann schon wesentlich tiefer in diese Session rein, hätte sich natürlich ein komplett anderer Verlauf ergeben als vorher. Und das wäre dann ziemlich drunter drüber gegangen, glaube ich. Und vielleicht hätten wir dann eher einen Prison Break gehabt, erstmal. Aber wer weiß, was das dann für Folgen später noch gehabt hätte. Also es hätte ja einen kompletten Rattenschweif nach sich gezogen.
Ja, und vor allem, ich glaube, unter der Gruppe hätte es Probleme gegeben. So.
Ja, definitiv.
Weil ab da wäre es, glaube ich, auch für so ein paar so ein, da wäre Selena dann ein unberechenbarer Faktor.
Mhm.
Schlimmer als Malik jemand sein könnte. So, weil klar, der nervt ab und zu, aber er tötet jetzt nicht random Leute. Dann wäre auch vielleicht wechseln in so einem gewesen. Okay, bye.
Ja, Selena war dann doch schon in einer ziemlich stressigen Situation, sage ich mal. Ich glaube auch, dass vielen von euch dieses Unterreich dann doch ein bisschen zugesetzt hat. Ne? Ayudin auch auf diese eine oder andere Weise, vor allem mit diesem Schaas-Makel noch und die Drow und die vermissten Elfen.
Mhm.
Ja, puh. War interessant.
Und wir sind ja immer noch unten.
Ja.
Yippie. Dann von L. Lawlight, was wäre, war es geplant, dass Asche durch Diego gekauft wird?
Nee, grundsätzlich erstmal nicht. Das ist ja die Entscheidung von Zigot gewesen letzten Endes, dass er ihn gekauft und angestellt hat. Ich wollte ihn als Anspielstation vor allem eben für Diego haben und bereitstellen als Tiefling und habe darauf gepokert, dass sie sich gut verstehen und Diego ihm helfen würde. Wären Sigurd oder die anderen darauf nicht weiter eingegangen, dann wäre Asche immer noch ein kleiner Dieb für Marcos geblieben.
Ich überlege gerade, Marcos und Asche waren noch, waren das die ersten beiden Tieflinge, die wir gesehen haben, abseits von Diego?
Ihr habt sicherlich schon andere gesehen, aber ich glaube nicht, also es waren keine zum Anspielen da. Ja, ne? Ich glaube, das waren die ersten, die ja. wirklich aktiv zum Anspielen da waren, ja.
Ja, krass. Wobei, Drachengeboren habe ich auch noch, doch, einen haben wir getroffen.
Ja.
Dann von Transmit und Jesse, war Sirion improvisiert oder hat Fabi auf eine Situation gehofft, wo er einen der Helden beziehungsweise speziell Iodin ansprechen kann?
Also nein, Sirion als Charakter war nicht improvisiert, der war schon geplant, dass er eben da ist. Ja, genau. Und das Gespräch an sich war improvisiert, der hatte natürlich seine eigene Agenda, die ich mir aufgeschrieben habe und ich wusste auch grob, was ich in diesem Gespräch dann natürlich rüberbringen will, aber das Gespräch an sich war natürlich improvisiert. Eigentlich war Sirion für Selena als Begegnung geplant, aber Iodin war dann eben die nächste Wahl, deswegen fand ich es dann auch schön, dass Philipp eben, jetzt hier hinter der Kamera, sich dann auch von dieser Gruppe dann auch einmal abgespalten hat und eben alleine unterwegs war. Den Luxus hatte ich mit Selena dann ja nicht.
Sorry, aber stell mir gerade vor, so Sirion tippt diese Winden an und die sind direkt so, it's like wounds! Ich bin genervt!
An jeden anderen der Helden hätte Sirion sich nicht gewandt und hätte immer darauf gewartet, dass einer der beiden Elfen eben alleine ist.
Okay.
Wäre das nicht eingetreten, wäre Sirion eben auch nicht weiter aufgetaucht.
Okay.
Und hätte eben nicht diese, naja, teilweise doch ganz interessante Informationen noch mitgeboten, die er dann hatte. Und es wäre dann mit ihm vielleicht auch nicht so ganz persönlich geworden.
Ja.
Na, ihr habt ihn dann ja nachher noch auf dem Palastplatz gesehen. Und das hat für euch ja nochmal so ein bisschen gezeigt, ja, okay, also bei Drow, da ist doch schon ziemlich viel Intrigenspiel am Start.
Mhm. Und sie sagen es ja auch sehr offen.
Genau, sie sagen es ja auch sehr offen, was da Phase ist. Aber man kann dort eben keinem trauen.
Ja. Dann Eli 1675. Was wäre passiert, wenn die Gruppe Sirion vertraut hätte?
Letzten Endes habt ihr das ja irgendwo in gewisser Art und Weise. Zumindest für diesen kurzen Zeitraum, wo es überhaupt relevant war für euch. Hättet ihr mir erstmal getrustet, glaube ich. Nur war es eben diese Sirions Absicht, sich wirklich mit euch zusammenzutun.
Ja.
Er will beide Seiten letzten Endes gegeneinander ausspielen, hat entsprechende Versprechungen gemacht und Ilaria dann mit den gleichen Informationen gefüttert, um, egal wie der Kampf nun ausgeht, in einer guten Position zu sein. Dass er am Ende mit Ilaria auf den Palastplatz muss, hat ihm wahrscheinlich nicht wirklich gepasst. Als Opportunist hält er sich lieber im Hintergrund auf und wäre dort dann auch lieber geblieben, anstatt direkt mit Ilaria so exponiert zu sein.
Makes sense. Dann von Pumpkin. Der Chat war ziemlich gehypt auf die Mimik. Wie habt ihr es empfunden? Wart ihr eher so, oh shit, oder auch gehypt auf den Kampf? Mix aus beidem.
Ja?
Okay. Ich glaube, wir waren alle ziemlich hyped, weil Mimik ist halt so ein krasser Wiedererkennungswert als Kreatur.
Ja.
So hat jeder schon mal gesehen. Gibt es auch in verschiedenen Games, so Dark Souls und Co.
Ne? Ist halt auch irgendwo ein Meme, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Deswegen war das ein sehr cooler Moment. Und einfach dieser Aufbau dahin, den fand ich einfach Hammer. Sowieso die Interaktion zwischen Bex und Malik fand ich fantastisch in der
definitiv.
Großartig.
Der hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
Also, dass die beiden zusammen unterwegs waren, war perfekt. Und dann auch wirklich dieses so, die Tür eintreten, wir kommen rein, so. Das haben auch viele Leute gesagt, so, ist es nicht komisch vorgekommen, dass es 5 Schränke gab? So, in dem Moment, es ist sehr schwer, alles aufzunehmen, jede Kleinigkeit. Und ich kann euch sagen, am Tisch habe ich dieses 5:4 Verhältnis nicht aufgenommen.
Ja.
Das war zu.
Ja, ja. Das ist ja immer genau das Ding. Man sitzt am Tisch, hat diese Stresssituation, ne? In Anführungsstrichen.
Ja.
Man ist natürlich sich erstmal bewusst, ja, okay, da muss halt irgendwas komisch sein oder man wird schon irgendwas finden. Aber das ist halt, das ist halt sowas Offensichtliches ist am Ende, dass da, ne, 4 Betten, 4 Nachttische und plötzlich stehen da 5 Schränke.
Ja.
Na, da achtest du ja erstmal nicht drauf. Du denkst, ja, okay, da muss ich einen Sinneschärfewurf oder was auch immer machen oder eine Wahrnehmungsprobe oder einen Investigation-Check oder was auch immer.
Ja.
Und am Ende ist es dann halt das große Ding, was da gerade mitten im Raum steht sozusagen.
Ja.
Und das ist die Krux an der Sache. Da achtest du nicht unbedingt drauf.
Weil als es mit dem 5:4 war, da haben Leute im Chat auch schon geschrieben gehabt, kurz danach so, das ist komisch. Und ein, zwei Leute haben sogar schon Mimik-Fragezeichen geschrieben. So.
Ja.
Deswegen hätte ich das als ihr auch zum ersten Mal im Chat gesehen, hätte ich auch so reagiert. Aber am Tisch war es wirklich so, man ist in so einem Tunnel irgendwie.
Und aus ganz der Situation heraus. Und ja, gut, als außenstehender Beobachter, klar, ne, dann nimmt man das eher wahr. Ist ja genauso wie ein Film irgendwie. Ne?
Ja.
Du guckst dir das dann halt an und denkst, ja, warum nimmst du das jetzt nicht wahr, da Charakter, was XY, wer auch immer.
Ja.
Wieso siehst du das nicht? Was bist du so blind oder was auch immer? Aber wenn du da am Tisch sitzt und ne, die Würfel rollen musst und das in deiner Hand liegt, ja, dann kriegst du das, ne, es ist auch immer so eine Sache der, wie verpackst du es als Spielleiter dann am Ende? Wenn es wirklich nur so eine Nebensächlichkeit ist, die erwähnt wird, ne? Dann fällt das manchmal ganz schnell unter den Tisch.
Total.
So, und dann denkst du halt, ja geil, okay, das hat dann jetzt funktioniert, ne? Ja, steht Malik da im Zentrum, guckt sich den Blutfleck an und, ne, richtig geil halt. Du gehst dahin, guckst dir den ersten Schrank an, der halt relativ nah an der Tür steht, muss sich vom Zentrum wegdrehen, von der Raummitte. Ja, Malik ist plötzlich weg.
Ich dachte halt erst, dass er in irgendeine magische Falle oder sowas getreten ist und dass er wegteleportiert wurde. Ja. Weil wir ja von einem Markus gesprochen haben. Das war mein Gedanke. Ja. Ich habe nicht an eine Mimik in dem Moment gedacht. Ja. Erst als du dann meintest, so, oh, du hörst es aus dem Schrank, war ich so. Das war ein cooler Moment. War
auf jeden Fall ein sehr schöner Encounter, fand ich. Und der hat halt sein Meme-Potenzial komplett erfüllt. Ja. Und ich kann jetzt schon mal sagen, rechnet jetzt nicht so schnell wieder mit einer Mimik, weil der Moment ist jetzt erstmal aufgebraucht.
Das wird, glaube ich, lange, lange Zeit nicht mehr passieren.
Wer weiß, ob das in der Kampagne jetzt überhaupt nochmal vorkommt. Insgesamt okay. So. Ne? Krass. Weil man will natürlich den Schockeffekt wieder haben.
Ja, natürlich. Dann von Transmed, hätte Sepp in den Kampf mit der Mimik eingreifen können?
Also Sepp hätte als Backup für Vex und Malik dienen können, da der Kampf eigentlich für mehr Helden ausgelegt war. Ich glaube, das habe ich euch danach auch gesagt, dass es theoretisch gesehen eher für 3-4 gedacht war und nicht nur für 2. Habt ihr euch dann aber doch ziemlich gut geschlagen. Nice. Da es aber nicht wirklich knapp wurde, kam Sepp eben erst dazu, als die Sache schon erledigt war letzten Endes.
Also Malik war ja schon fast tot.
Ja, Tod ist dann ja auch nochmal so eine Sache, ne? Also ne? Dann hat er ja noch 3 Death-Saving-Throws. Ja. Die Todesrettungswürfe, die er bestehen oder ablegen muss.
Also so. Ganz unknapp war es halt nicht.
Ganz unknapp war es nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass Sepp hätte eingreifen müssen. Ich glaube, selbst wenn Malik 2 Runden jetzt dagelegen hätte und wir nicht gewusst hätten, okay, schafft das jetzt oder schafft das nicht, dann wäre Vex immer noch dazu imstande gewesen, mit dem Lebenspunktepool der Mimik, dass er sie auch alleine geschafft hätte, den letzten Rest. Ja, ich glaube, das hättest du schon hinbekommen. Obwohl, genau. Ohne den Vorteil dadurch, dass Malik im Kampf ist, wäre vielleicht nochmal schwierig geworden, weil dadurch kriegst du ja
Vorteil.
Den Vorteil, ja. Ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, miese Tricks, nee.
Attentat.
Ja, genau, dein Attentat kriegst du dadurch ja, dadurch, dass ein anderer Kollege im Kampf ist,
ja.
Kriegst du ja den Vorteil durch die Fähigkeit beim Schurken. Das wäre vielleicht dann ein bisschen knapp geworden, aber so war es vollkommen vertretbar. War ein schöner Kampf, hat richtig Spaß gemacht.
Ja, Mann.
Und war auch schön knackig durchgehandelt.
Und unser Roleplay fand ich sehr nice.
Ja, ja, ja. Vor allem Janis hat halt auch den Vogel abgeschossen mit seinem Spruch
da. Ja, mit dem Dolch.
Ja, genau.
Aber auch sowas wie, wir hauen gleichzeitig den Kopf auf den Tisch und sowas.
Ja,
ich habe mir halt wirklich den Kopf auf den Schopf gehauen. Ja, das getan ist. Das, ja,
mit schön Musik chaotisch. Erreichst du vielleicht nicht das Herz eines jeden Menschen, aber
mit einem
Degen schon. Fantastisch. Fand ich sehr schön. Ja. Das war sehr nice. Ja.
Transmed, Blumenmus und Pumpkin fragen, war geplant, dass Asche als Informant dienen sollte oder hätte es auch anders mit der Informationsbeschaffung laufen können?
Also ja, klar. Asche kennt sich einigermaßen aus und fällt eben nicht auf als Kind. Beziehungsweise als Jugendlicher. Er ist ja kein Kind, er ist 14, das wollen wir mal ganz kurz festhalten. War wichtig. Alle anderen Begegnungen, abgesehen von Panetal, dienten genauso als Informationsbeschaffung wie eben Asche. So, nur dass Asche eben diesen Punkt hatte von, ja gut, den haben wir uns halt mit angelacht, der ist jetzt irgendwie Teil der Gruppe und der kann gern mitkommen, wenn er möchte.
Teil des Itempools.
Genau, Teil des Itempools. der hat dann halt diese Sonderstellung, dass letzten Endes aber genauso wie Wankelmut, ne, der ja auch irgendwo mitkommen wollte und gefragt hat, ob ihr nicht Platz habt in eurer Gruppe noch, um ihn da rauszuschaffen.
Ja.
Nur das Wankelmut da jetzt halt nicht so ganz aktiv war, sage ich mal.
Mhm. Klar.
Und nicht diese Mittel hatte, sondern die er passiv zur Verfügung stellen könnte als Option für die Helden, um eben dort beteiligt zu werden. Was aber natürlich eine längere Quest hinter sich hergezogen hätte, zu der keine Zeit war. Aber die Option.
Ja, und dafür war die Session trotzdem recht lang.
Genau, ne? Richtig.
Dann der Lolf-Tempel. Kataglist, Little Hope und Ina fragen, was wäre passiert, wäre Garnval länger im Kokon geblieben? Wäre er zu einer Drinne geworden? Wäre er verschwunden geblieben, hätten die Helden nicht nach ihm gefragt?
Ja, er wäre tatsächlich verschwunden geblieben. Also hättet ihr da nicht weiter, wärt ihr da nicht weiter drauf eingegangen?
Naja.
Wäre er höchstwahrscheinlich für seinen Abfall vom Glauben bestraft worden?
Ja.
Ne, weil er ist ja weder Lolf noch schargefällig jetzt noch gewesen. Da hat er schon länger gezweifelt. Und auch nur durch diese Zweifel eben von diesem Tempel überhaupt gewusst, beziehungsweise von Lysaret, hat er da überhaupt Wind bekommen. Und letzten Endes wäre seine Zukunft dann auf Folter, Kerker, Drogen und ja, vielleicht sogar als zur Verwandlung zur Drinne freigegeben worden. Also das wäre kein schönes Ende für ihn geworden.
Oh Gott, ey.
Sagen wir es mal so, wie es ist. Und es war ein Beweis des Vertrauens von Lyserette gegenüber euch, dass sie Garonval hat gehen lassen eben. Ne? Also sie hätte halt genauso gut sagen können, ja, nee, der bleibt bei mir, bis ihr euren Teil der Abmachung erfüllt. So, und das ist jetzt mein Beweis irgendwie an euch, dass ich ihn eben freilasse und überhaupt gehen lasse, weil ey, ich habe hier eine Spinne, die ist troll groß.
Ja.
Fangt erstmal damit an, so. Ne? Und die ganzen anderen Spinnen, die dann teilweise für euch eher so Pferdegröße haben oder was auch immer. Ist halt schon nicht so ganz schön, sich da vielleicht im Lost-Tempel da noch die Ohren langziehen zu lassen.
Disgusting.
Kann man, glaube ich, darauf verzichten, würde ich behaupten.
Definitiv. Ja. Worauf man nicht verzichten kann, ist das Finale gewesen, nämlich. Ah,
schöne Überleitung.
Ne?
Sehr schön.
Just Jack 13, Jolene Seadaughter und Little Hope, war der Moment am Ende zwischen Iodine und Nathildur abgesprochen?
Ja, weitestgehend. Sagen wir es mal so. Ich hatte Philipp vorher daran erinnert, dass er ja seinen Schaßmakel hat mit dieser Fähigkeit und dass er vielleicht mal kurz dran denken soll, die irgendwann mal einzusetzen, wenn ich ein entsprechendes Zeichen gebe. So, und
das ist nur gesagt, der Moment.
Genau, deswegen habe ich dann noch gesagt, ein Einsatz und ja. Und deswegen ist es dann dazu gekommen. Also, ja, man muss ja nicht deswegen alles erzählen, aber so einen kleinen Teaser kann man ja doch schon geben, damit eben solche Situationen zumindest für die anderen Spieler dann dementsprechend überraschend sind und ihr dann sozusagen einen Wow-Effekt habt und Iodine bzw. Philipp dann auch eben seinen coolen Charakter-Moment bekommt in gewisser Weise.
Das war schon epic.
Wo er dann einschreiten kann und seine Fähigkeit dementsprechend nutzen kann.
Yes. Jolene Seadaughter fragt, hat die Gruppe geahnt, dass die Sklaven bei Ilaria Selenas Mutter sein könnte? Tatsächlich haben wir in der Bar bei Sepp, wo wir uns wieder getroffen haben, also nach dem Mimikkampf, wo Selena, Vex und Diego und Iodine unten waren, während Malik umgepennt hat, da haben wir drüber gesprochen, ein bisschen das ausgetauscht, dass sie wohl die Information haben jetzt, dass sie sich eine Sklavin hält. Und im Nebensatz, so zwischen unserem ganzen Gelaber, ist halt gefallen, wo Selena meinte so, sie ahnt vielleicht, dass es ihre Mutter vielleicht sein könnte. Das habe ich tatsächlich rausgeschnitten, weil das irgendwie, erstens war das so nebenmäßig dahin gemurmelt. Und zweitens habe ich das Gefühl gehabt, dass der Impact im Finale viel krasser war, dadurch, dass es nicht schon mal vorher reingedroppt worden ist, weil ich fand es interessanter, dass die Viewer auch mit rätseln können, weil dieser Fakt, dass er halt eine Sklavin, eine besondere Elfin, die persönliche Sklavin ist, dass die da vorhanden ist, finde ich irgendwie interessanter, wenn die Viewer dann selbst rätseln währenddessen. Und deswegen habe ich, ich glaube, ein oder zwei Mal, wo wir das so out of character erwähnt haben, dass es sein könnte, habe ich ausgeschnitten, weil es nicht so cool für den Flow fand. Deswegen, ja, wir haben die Option überlegt, dass es sein könnte, aber wir wussten es natürlich nicht. Deswegen war es trotzdem ein Überraschungsmoment.
Genau, war trotzdem eine ehrliche Reaktion dann im Finale, dass alle dann doch ein bisschen nicht überrascht, aber erschüttert dann doch waren.
Ja, aber es ist ein krasser Moment war so. Was willst du jetzt machen in der Situation?
Ja, genau. Erstmal ist sie da an der Kette. Zweitens findet da vielleicht gerade eine Hinrichtung statt.
Ja. Ne?
Einen anderen interessanten Punkt, den ich jetzt tatsächlich nicht mit aufgenommen habe, war Kythia.
Mhm.
Wo ihr, glaube ich, selber noch so gar nicht drauf eingegangen seid, auf dieses Mysterium mit ihrer Abstammung, dass ihr Vater ein Elf von der Oberfläche ist und ihre Mutter eine Drow?
Nur wir haben, haben gefragt gehabt.
Okay.
Mhm. Also das war ja, also in der Session war es auch so von wegen.
Ja, weil im Chat, sowohl im Chat als auch in den Kommentaren und in den Was-wäre-wenn-Fragen kam, glaube ich, jeweils die Frage schon mal auf, ob Kythia und Selenas Vater nicht irgendwie miteinander verwandt sein könnten, dass es der gleiche Vater ist. Das Mysterium besteht eben auch für die Helden, sofern sie das irgendwann mal aufgreifen wollen nochmal. Und eben auch für die Spieler.
Genau, wir haben eigentlich nur gefragt, ob sie die Mutter, ob sie die Tochter von Schmerzweberin ist.
Genau, richtig, ja.
Und das hat dann halt Garonwald praktisch dementiert.
Ja, genau.
Und das ist unser Wissen halt bis jetzt. So, ja, und weiter gegraben haben wir in dem Moment nicht, weil es halt wichtigere Dinge gab. So.
Genau, richtig. Sie ist eben eine Halb-Drow nur.
Ja.
Halb-Drow, halb, halb Waldelfe.
Asgard, Ele, Little Hope und Miley fragen, was wäre passiert, hätte Selena Ilaria nicht unterbrochen?
Ja, eine Hinrichtung. Also, kann man ja mal so ganz stumpf raus sagen, ne? Also,
tot.
Ab mit dem Kopf. Und vielleicht hätte das Artefakt durch Ilarias Zauber und das Blut offenbart, welche Macht ihm innewohnt. Also das, was Ilaria da letzten Endes vorhatte, war eine Hinrichtung. Und ich bin ganz ehrlich, die Szene habe ich geschrieben.
Ja.
Also die existiert auf Papier, dass Ilaria ihren, nicht Ilaria, sondern Kalypta ihren Kopf verliert.
Damn.
Diese Szene existiert, die hat Cindy dann dementsprechend unterbunden, was ja auch sehr episch war. Ich fand es sehr schön, dass sowohl Cindy als auch Philipp beide ihren Moment da mit ihren Charakteren hatten, der auch dann auch so kurz gestaffelt hintereinander kam und man eben auch sieht, dass beide in gewisser Weise doch irgendwie aufeinander angewiesen sind und dass das Schicksal sich da gerade so fügt.
Ja.
Und dass beide sich gegenseitig brauchen am Ende des Tages. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht so wissen oder wollen oder was auch immer. Aber da ist doch irgendwie schon ein bisschen was mit dabei, was, ja, was so zeigt, okay, ne, das ist, ohne einander würden wir das jetzt gerade nicht so schaffen.
Ja.
Letzten Endes.
Da gab es, by the way, auch einen Moment, den ich im Schnitt so unfassbar lustig fand, dass ich Tränen gelacht habe. Was aber nicht in dem Video mit drin ist, tatsächlich.
Weil es auch wieder die Stimmung gekillt hat.
Weil es die Stimmung gekillt hat.
Ja.
Ich glaube, ich habe selten so viel Zeit tatsächlich in eine Szene gepackt wie in dieser. Ich wollte, dass das Finale richtig episch ist, was Sound und Musik angeht. Und ich bin der Meinung, ich habe es auch geschafft, weil ich habe selbst sehr Gänsehaut bekommen. Mhm. Ist auch selten.
Ja.
Und ich wollte halt, dass das ziemlich strikt halt einfach reingeht. Das heißt, wieder mal die ganzen Regeln nachlesen, Geschichten und sowas.
Ja.
Wie jetzt die Klinge nochmal funktioniert, bevor sie rausläuft und die einleuchten lässt. Alles sowas halt rausgeschnitten. Und es gab halt auch wirklich eine Szene, wo gefragt wurde, irgendwie, ja, was machen wir? Und Sigurd dann so, wie sieht das jetzt für Diego? Also für Diego sieht das jetzt schon aus wie eine Hinrichtung, oder? Das ist so trocken gesagt. Das war auch mega angefangen zu lachen, aber es war halt, also es ist irgendwann bestimmt mal ein lustiger Outtake. Vielleicht macht man irgendwann mal nur ein Arc 1 Outtake-Video. Das kann ich mir auch geil vorstellen, tatsächlich. Ja. Aber das war eine Szene einfach, ja, das war eine Hinrichtung. Das hat Diego auch erkannt.
Ja. Ja, ja, ja. Also wie schon gesagt, diese Szene existiert auf Papier.
Machen wir einen Zeitcheck. Machen wir einen Zeitcheck. Ja, Diego, es ist
eine Hinrichtung. Ja, Diego, es ist eine Hinrichtung. Nee, also das wäre halt tatsächlich blutig geendet, hätte Selena nicht eingegriffen oder wären die Helden eben nicht zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Aber wie schon gesagt, da sind wir bei der Erzählung eben auch relativ frei. Ich habe dann auch gesagt, ihr habt euch währenddessen schon durch die Menge geschlängelt, sag ich mal, durchgedrängelt,
ja,
um eben zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und dass es eben diesen Impact hat. Weil ich möchte ja, dass meine Spieler eben genau diesen Moment erleben und genau diesen Moment haben können.
Ja.
Weil dafür sind ihre Charaktere ja dort an diesem Ort und dafür sind sie ja Helden.
Mhm.
Und ihr sollt euch dann am Ende des Tages ja auch so fühlen, dass ihr eben diesen coolen Moment habt.
Ja.
Und genau darauf haben wir ja hingearbeitet mit dieser ganzen Scheiße, die auf euch eingeprasselt ist. Und ihr seid ja nicht direkt verantwortlich dafür, aber ihr habt ja zumindest euren Teil mit dazu beigetragen, dass so viel Kacke passiert ist,
ja,
letzten Endes. Und ihr habt ja immer versucht, das zu verhindern und zu verhindern und zu verhindern. Und deswegen soll jetzt ja einmal dieser coole Moment kommen, dass ihr eben diesen Höhepunkt habt und boah, diese Erleichterung fühlen und ey, jetzt hauen wir, jetzt sind wir aktiv und jetzt können wir was bewirken und jetzt können wir das machen und jetzt hauen wir den auf die Fresse und lassen mal ein bisschen die Sau raus.
Hoffentlich.
So, ja. Ne? Also das soll ja genau dieser Moment sein, wo man dieses Gefühl dann hat, boah, jetzt sind wir Helden.
Ja.
So.
Muss ja auch mal sein, ne?
Genau, richtig.
Dann kommen wir zu den allgemeinen Fragen, die Session 6 betreffen. Wankelmut und Asgard fragen nämlich, was wäre gewesen, wenn Trudy nicht krank gewesen wäre? Also wie war der ursprüngliche Handlungsstrang geplant?
Ja, das kann ich relativ kurz halten. Das ist alles so abgelaufen, wie es hätte sein sollen. Also am Abenteuer hat sich nichts geändert, weil Trudy krank war. Trudy wäre zusätzlich mit dabei gewesen, das wäre schön gewesen.
Ja.
Und ich hätte es schön gefunden, wenn sie ihren Impact damit dazu tun hätte können. Aber am Abenteuer und am Ablauf hat sich letzten Endes nichts geändert.
Ja.
Tatsächlich.
Kurz und knackig.
Genau.
Wankelmut, Asgard und Jenny Herold fragen, war die mehrfache Aufteilung der Gruppe, in Klammern Kretze gezwungenermaßen, dann aber noch Malik und Vex, sowie Iodine, Selena und Diego, in deinem Sinne, also in deinem, hast du das so gewollt? Eigentlich ist das ja eher unerwünscht, dass die Gruppe sich teilt.
Ich glaube, wir haben da, bevor wir angefangen haben zu drehen, sogar drüber gesprochen, dass ich euch dazu encourage bzw. ermutige, dass ihr euch diesmal ein bisschen aufteilen könnt. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
ich glaube, wir hatten es angesprochen, dass ich gesagt habe, okay, na, ihr könnt euch ab einem gewissen Punkt, ihr werdet es merken, könnt ihr euch gerne aufteilen.
Ja.
Und euch da ein bisschen rumtreiben und die Umgebung erkunden und eben vor euch selbst ein bisschen Rollenspiel machen und gucken, was passiert. Das habe ich durchaus so gewollt und vorgesehen. Und ne, solche Stadtabenteuer, ich baue die immer, meistens baue ich dieses Reinkommen in eine neue Stadt, baue ich das meistens relativ gleich auf, weil es gibt halt immer, ne, es gab diese Parallele zu Session 2, da habt ihr es als Gruppe alles gemacht.
Ja.
Hier habt ihr euch diesmal tatsächlich aufgeteilt, deswegen hat man das jetzt nicht so gemerkt. Aber letzten Endes gibt es halt immer diese Informationsbeschaffung, diesen Part der Informationsbeschaffung in einer Stadt, weil man ist neu, man kennt sich nicht aus, man muss gucken, okay, was gibt es jetzt Neues zu entdecken, wie ist die Lage in der Stadt, was können wir machen, wo sind welche Ansprechstationen, wer kann uns helfen, wer ist gegen uns, wer ist für uns und so weiter und so fort. Es hätte eben genauso mit mehreren kleinen Gruppen im Hauptteil bespielt werden können. Wenn man ehrlich ist, ist es in einer Draw-Stadt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits fallen die sechs weniger stark auf, weil ihr eben alleine unterwegs seid, beziehungsweise in kleineren Gruppen. Andererseits, wenn jemand in Bedrängnis gerät, ist derjenige auf sich selbst gestellt.
Ja.
Das hat man eben bei Malik und dir gemerkt. Ne? Ihr seid in Scheiße geritten worden, beziehungsweise ihr seid irgendwie da reingestolpert wieder und habt halt ein bisschen aufs Maul bekommen. Genauso wie Ayodin. Bei Ayodin hätte die Situation auch ein bisschen anders laufen können mit Cyrillion. Das hätte auch in eine Bedrohungslage übergehen können. Ne?
Ja.
Die hätte blöd ausgehen können. Hätte Ayodin angefangen, Cyrillion wirklich zu bedrohen, hätte der sich auch genauso gut an die Stadtwache wenden können. Mhm. Und Ayodin eben, hätte sein blaues Wunder erleben können.
So krass, wie viele Richtungen das noch hätte gehen können.
Ja, genau,
die deutlich beschissener sind, als das letztendlich, was wir hatten. Ne?
Richtig, richtig, richtig.
Ja, aber dadurch, dass wir uns halt aufgeteilt haben, ich wusste am Anfang nicht, wo wir die abgedreht haben, die Session, das ist ja meistens lange im Voraus, bevor ich sie anfange zu schneiden. Da wusste ich nicht ganz so, okay, wie verhält sich diese Folge im Schnitt? Wann setze ich überhaupt Schnitte? Weil die hatte schon ein eigenes Flavor, dadurch, dass wir noch so diese Einzelgeschichten hatten.
Ja,
das hatten wir halt vorher nicht.
Genau,
Und ich finde es aber jetzt im Nachhinein mega interessant. Das ist lustigerweise auch so ziemlich eine meiner Lieblingssessions. So.
Mhm.
Weil jetzt hat jede Session so ihr eigenes Flavor irgendwie. Du hast vorher dieses Reiseding gehabt, dann auch das mit der Barinteraktion. Dann hast du jetzt die Session 5 war irgendwie so ein stetiger Aufbau zu einem großen Finale, was explosiv war. Jetzt zum Beispiel dieses Aufteilen, was ganz neu war für uns. Und in Session 7 ist ja kein Spoiler, aber da ist es halt zum Beispiel jetzt mal genau andersrum, da starten mit dem Kampf.
Ja.
So, es ist also,
genau.
Ich finde es cool.
Das hat jetzt mal einen komplett anderen Aufbau gehabt
und
man ist mit diesem riesigen Cliffhanger geendet. Und letzten Endes glaube ich auch, es ist sau schade, dass Kretze diesen großen Teil nicht miterlebt hat, beziehungsweise Trudy. Aber ich glaube, Trudy als Spielerin und auch Kretze als Charakter hat es extrem gut getan, diese anderthalb, beinahe zwei Stunden für sich solo zu haben und eben Gosse kennenzulernen, damit eine Verbindung zu einem NPC zu haben, die sie, glaube ich, sonst nicht gehabt hätte.
Mhm.
Ich glaube, das hätte sie im Gruppenspiel so nicht erleben können.
Nee.
Weil ich glaube, dass andere dafür wesentlich prominenter gewesen wären, weil es das kommt nicht von Trudy her, sondern das ist aus ihrem Charakter bedingt, weil wir haben es ja in Cyberpunk gesehen, ne, dass Trudy auch sehr krass rausgehen kann.
Ja.
Und das hat Trudy sich halt durch diesen Charakter teilweise aufgebürdet ein bisschen. Das muss man halt ganz, ganz krass voneinander separieren. Dass Kretze halt weniger Impact bis jetzt hatte. Ich glaube, das wird sich jetzt ganz krass ändern teilweise.
Mhm.
Und es wird darauf hinauslaufen, dass Kretze wesentlich aktiver wird insgesamt im Gruppenspiel, dadurch, dass sie eben diese Station Gosse hat. Und auch mit Asche dann vielleicht warm wird. Und also dass sie eben genau diese Station hat, wo sie sich wohlfühlt, wo sie ein Wellbeing hat und so weiter und so fort. Finde ich sehr, sehr schön.
Nee, ich auf jeden Fall, ich auch.
Und eben der Charakter Gosse wäre sonst auch gar nicht aufgetaucht. Hätte Trudy nicht dieses Solo gehabt.
Ja.
Weil der Aufhänger für Gosse war für mich, dass Asche gesagt hat in einem Nebensatz, dass er einen Kumpel hat, der sich angeblich bei den Gefängnissen auskennen, so, ne? Und wir kennen das alle, ne? Wenn wir Jungs sind, ne? Ab einem gewissen Punkt schämt man sich dafür, dass man Mädchen dann gut findet und, ne? Oder man ist halt so in dieser Übergangsphase irgendwie so ein bisschen, ne? Und das ist genau diese Phase, die Asche gerade durchmacht. So mein, wo er anfängt, Mädchen gut zu finden. So. Und, aber es ist halt auch irgendwie sein Kumpel, so Gosse, ne? Ja. Und das ist halt, es ist komisch zwischen den beiden gerade. So, deswegen sagt er noch, das ist sein Kumpel. Denk da mal drüber nach, was Asche da in einem Nebensatz gedroppt hat.
Hoffentlich,
ne? Das ist sein Kumpel bei den Gefängnissen, der sich da gut auskennt. So.
Hoffentlich treffen die beiden sie nochmal.
Ja, das hoffe ich auch.
Finn the Flower fragt, inwiefern werden die Drow-Frauen anders behandelt, da sie ein Matriarchat sind?
Ja, die Drow-Frauen herrschen über die Stadt, stellen die Oberhäupter der Familien, Unternehmen und so weiter. Sie haben die Macht, sind stärker im Umgang mit Magie, werden von Lorth favorisiert. Sie nehmen sich, was sie wollen und wann sie es wollen. Männer werden unterdrückt, außer diejenigen, die sich behaupten konnten und vor allem von Lorth und in diesem Falle auch von Char akzeptiert werden.
Punkt.
Punkt. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel mehr zu sagen.
Blumus und Miley fragen, wie viele improvisierte Charaktere bzw. generelle Improvisationen gab es im Schnitt der Session?
Tatsächlich nicht viel. Es lief alles ziemlich nach Plan und die Spieler haben die Handlungsstränge gut befördert und Geschichte vorangetrieben, ohne wirklich vom Pfad abzuweichen.
Kommt auch nicht davor.
Hattest du den Eindruck, dass viel Improv sein musste oder dass ihr krass abgewichen seid?
Gar nicht.
Gar nicht, ne? Nee, ich hatte nämlich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie viel gegensteuern musste oder sonst was. Es war sehr gut im Flow alles. Ihr habt euch sehr gut reingefügt teilweise. Die Charaktere haben sich gut aneinander abgespielt. Auch ihr untereinander habt sehr gut miteinander interagiert. Bestes Beispiel ist ja Vex mit Malik und eben auch Selena mit Diego und Ayodin teilweise.
Ja.
Hat alles sehr gut miteinander funktioniert und die Gruppendynamik war einfach sehr gut da.
Fantastisch, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Dann von Loxis. Ich habe keinen Namen, wie ich den Namen sprechen soll. Ich sage einfach Loxi.
Ne? Loxi.
Du wirst vielleicht wissen, dass du gemeint Loxi bist. Stand Vecna als Inspiration für Panetal Pate?
Nein. Panetal ist nicht mein Charakter, sondern stammt aus Dustins D&D-Kampagne, in der ich als Spieler beteiligt war und eben Fitz gespielt habe. Ja, danke, Dustin. Dass ich mir auch diesen Charakter borgen durfte. Ich habe tatsächlich vorher um Erlaubnis gefragt, ob ich das machen kann und darf und ob das so für seine nächste Kampagne Sinn ergibt.
Mhm.
Weil ist jetzt natürlich doof für euch ein bisschen, aber diese Kampagne spielt dann tatsächlich ein bisschen in Dustins nächste Kampagne mit rein, weil Fritz und Panetal eben daran jetzt Anteil haben und eine Geschichte außerhalb davon erlebt haben. Und Panetal hat eben seine persönliche Fehde mit meinem Charakter Fitz und die hat sich da jetzt weiter gesponnen und wird da jetzt auch weiter erlebt werden.
Super nice.
Zum Teil.
Asgard fragt, wäre Panetal auch aufgetaucht, hätten die Helden Fitz in Tiefwasser nicht getroffen?
Nein. Keine magische Spur von Fitz an den Helden, kein Panetal.
Bam.
So einfach.
Das ist aber ein Humormagnet.
Hat Panetal ja auch gesagt.
Ja.
Ne? Magische Spur von Fitz hängt Vex an. Hätte auch jeder andere der fünf, sechs Helden sein können.
Ja.
Deswegen, das hat er gespürt, als er Vex untersucht hat. Und deswegen ist er eben auf Vex gestoßen.
Du riechst nach magischer Kotze.
Ja, genau, sozusagen.
Und Met, deine magische Pisse hängt an ihm.
Matt Brötchen fragt, könnten neben dem Lich noch weitere Charaktere aus Fabis alter D&D-Gruppe auftauchen?
Also ist eher unwahrscheinlich. Alle anderen werden ziemlich zusammenhangslos, da sie weniger mit den Göttern zu tun haben oder keine direkten Diener derer sind. Außerdem soll diese Kampagne sich ja für sich stehen und keinen unnötigen Ballast aus einer anderen mitschleppen. Fitz und Panetal sind ein unterhaltsamer Einschub, um das Multiversum am Rande mit zu thematisieren. Mehr ist es tatsächlich auch nicht.
Ja.
Also es ist wirklich nur, um dieses Multiversum mit zu thematisieren, weil das, wenn es um dieses große Ganze mit den Göttern geht, ist das Multiversum eben auch relevant. Und das ist eben dieser Faktor, der da noch mit reinspielt. Und das finde ich eben schön dadurch zu verbildlichen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet.
Nee,
ich finde es sehr unterhaltsam teilweise.
Man hat auch das Gefühl bei diesen Charakteren, dass da Geschichte hinter ist, ohne diese Geschichte zu kennen.
Genau, richtig, ja.
Weißt du?
Und das ist eben genau so ein Zweck der
Sache. Ja. Also kann man sich da ruhig bedienen.
Ja, ja. Das finde ich schön, dass es eben auch so rüberkommt.
Ja.
Und das ist eben nicht so. Weil ich lese es auch häufiger mal, dass das Game Master dann in Foren wird es dann sehr auf Wahrheit getreten, dass dann gesagt wird, ja, die Game Master wollen unbedingt sich selbst da in Anführungsstrichen in der Kampagne noch irgendwo sehen und müssen sich selbst da drin dann sehr, sehr doll verwirklichen und wollen selber noch Screentime mit ihrem eigenen Charakter haben oder sowas. Das habe ich durch Fitz dann versucht, dann auch sehr stark ein bisschen zu unterbinden und eben dieses Gegenteil zu zeigen, dass es auch anders gehen kann.
Ja. Klar.
Ja.
Wie gemein war dieser Cliffhanger für euch Spieler und wie bereitet man sich danach auf so eine Session vor? Fragen Zockernerd und Wankelmut. Der Cliffhanger war ziemlich fies, ne, Philipp? Also, wir haben es, als es sich zugespitzt hat, abgesehen. Man sieht, wenn man ganz genau darauf achtet, dann erhascht man auch immer mal so Blicke von uns, wie wir so zur Seite gucken. und zur Uhr schauen anscheinend. Weil wir konnten absehen ungefähr, dass es sich langsam dann zum Ende neigt, weil wir haben alle gespürt, es wird ein Finale sein, aber wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass das ohne Kretze dann abläuft. So, und außerdem wäre das dann auch einfach zu lange gewesen, weil, no spoiler, aber in Session 7 der Kampf wird, glaube ich, noch ein bisschen länger gehen. So, also das ja. ist ein bisschen größer.
Ja, ja, ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wie bereitet man sich da noch auf so eine Session vor? Ne? Cliffhanger ist klar. Ich finde es immer sehr nice, so einen geilen Cliffhanger zu haben. Ich glaube, bisher hatten wir fast immer in irgendeiner Art und Weise einen Cliffhanger mit drin.
Ja.
Weil das ist natürlich auch mal das Ding. Man möchte, dass natürlich die nächste Session, man möchte, dass sich die Leute darauf freuen.
Klar, wie bei einer Serie. Über
so, und natürlich startet diese nächste Session jetzt auch dementsprechend episch rein.
Mhm.
Wird dann aber natürlich auch, man muss dann auch irgendwo wieder diesen Ausklang haben.
Ja.
Damit man wieder auf einen neuen Höhepunkt hinarbeiten kann. Man kann sich ja nicht von einem Höhepunkt immer weiter, immer höher, immer höher, immer höher. Das funktioniert natürlich nicht.
Weil irgendwann hast du keinen Höhepunkt mehr.
Genau, irgendwann hast du keinen Höhepunkt mehr. Und dann bist du halt immer auf diesem, irgendwo auf diesem einen Punkt, auf dem du rumreibst irgendwo und kriegst diese Spannung nicht mehr.
Ja.
Ne, das wird dann natürlich irgendwann abfallen wieder. Da muss man natürlich organisch mit der Erzählung irgendwo ein bisschen mitgehen. Das ist wie bei einer Serie, bei einer Staffel oder sowas, die sich natürlich auf diesen Höhepunkt hinarbeitet, der dann, Game of Thrones ist für mich immer das beste Beispiel, in einer Staffel von Game of Thrones arbeitet das alles auf die 8. bzw. 9. Folge an.
Ja.
Und die 8. oder 9. Folge, in der 8., da baut es sich genau bis dahin auf. In der 9. hast du diesen krassen Höhepunkt. Und nach der 9. Folge hast du diesen Abfall von Folge 10. Und dann baut es sich ab Folge 1 der nächsten Staffel wieder genauso auf. Und Folge 10 der vorherigen Staffel und Folge 1 der nächsten Staffel, das ist immer genau dieser, das ist dieser geschmeidige Übergang, den du hast, der sich dann langsam ausfadet. So, und von der nächsten Staffel Folge 1 arbeitet sich das dann immer weiter hoch bis zur Folge 9 der nächsten Staffel.
Ja. Also so beschissen Game of Thrones auch meiner Meinung nach vom Writing später war, ist dieser Aufbau, den sie geschaffen haben, den mag ich immer noch sehr gerne.
Tito, deswegen verfolge ich ihn gewissermaßen auch ein bisschen mit. Ne?
Ja.
Hier ist es natürlich, wenn wir jetzt auf diese 10 Abenteuer gucken, die wir tatsächlich haben, ist es in dem Fall dann doch eher erstmal ein bisschen ein Mid-Season-Finale, was wir da haben.
Ja.
Kann man eher so sagen, das haben wir nicht umsonst so genannt, dann auch im Stream.
Ja.
Aber ich denke mir dann bei der Erzählstruktur dann doch schon ein bisschen was mit dabei. Und ich würde von mir behaupten, dass ich damit auch mittlerweile ein bisschen Erfahrung mit meinen anderen Spielern mittlerweile gesammelt habe.
Ja, wahrscheinlich.
Und was ich aus anderen Kampagnen auch mitgenommen habe. Ich glaube, dass ich möchte nicht sagen, dass ich es gut mache, aber ich glaube, dass ich damit ein bisschen Erfahrung mittlerweile habe. Das wage ich schon von mir zu behaupten.
Pumpkin, Blue Moose und Transmeet fragen Lieblingsmomente der Session.
Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich glaube, ich kann es recht schnell sagen. Das ist einmal die Interaktion zwischen Malik und Vex. Ich mochte irgendwie, dass unsere Charaktere sich so ein bisschen weiterentwickelt haben. Von wir prügeln uns ganz selten, es ist mehr so, wir sind Freunde, aber wir prügeln uns trotzdem so ein bisschen. Zu dem Finale. Also das Finale finde ich einfach, da bin ich sehr stolz drauf.
Ja. Ich wusste, dass du definitiv Malik und Vex sagen wirst, deswegen habe ich ihn bei mir nicht mit reingenommen.
Mhm.
Ich habe allerdings ganz viele, der würde auch mit dazugehören tatsächlich.
Ja.
Ich habe ihn sich extra mit aufgeschrieben. Also Iodins Interaktion mit Cyrillion, weil ich finde, das war für Iodin ein sehr, sehr krasser Moment im Character-Build-Up.
Und für Philipp.
Ich glaube, da ist Philipp das erste Mal so richtig krass in seinen Charakter reingegangen und hat das erste Mal so eine richtig, richtig krasse Interaktion mit einem NPC. Und ich habe mir das im Rohmaterial später auch öfter nochmal angeguckt. Es war tatsächlich eine geschlagene Viertelstunde, beinahe 20 Minuten, die wir miteinander gesprochen haben, in Character. Und die Philipp sich da einen abgeschwitzt hat tatsächlich teilweise auch, um nichts Falsches zu sagen, um nicht zu viel von der eigenen Gruppe preiszugeben und vor allem von Selena und von sich selbst. Und das fand ich eben sehr, sehr geil. Dann eben Selena und Vex am Tor. Das fand ich auch sehr, sehr stark, die Interaktion mit euch beiden. Ich glaube, die hat euch beide sehr krass zusammengebracht nochmal.
Ja.
Was das Charakterspiel angeht. Dann haben wir Kretze und Gosse. Also das kann ich ganz allgemein sagen. Kretze und Gosse finde ich mega wholesome.
Ja.
Weil ich glaube, Kretze ist die perfekte Partnerin, Partner in Crime, so ungern ich das sage, für Gosse.
Mhm.
Das passt perfekt zueinander irgendwo.
Total.
Die haben sich wirklich gefunden und Trudy hat diesen Charakter auch super embraced.
Instant.
Genau, die hat ihn instant lieb gewonnen und das finde ich sehr, sehr cool. Das mag ich super gerne. Dann Panetal und Vex.
Ja.
muss man nicht weiter viel zu sagen. Selenas Moment auf dem Palastplatz, muss man auch nicht mehr viel zu sagen. Hast du gerade auch schon gesagt, na, da gehört Palastplatz insgesamt mit dazu, aber Selenas Moment dabei ist natürlich, das ist geil.
Ja. Pumpkin und Blumus fragen, was hättet ihr anders gemacht? Gar nichts.
Dito.
Nichts.
Ich auch nicht.
Hättest du was anders gemacht? Auch nichts. Philipp sagt auch, ja. Nö.
Jo. Geht den anderen, glaube ich, ähnlich.
Glaube ich auch.
Außer Trudy, ich glaube, die hat gern besser gewürfelt.
Cindy würde das Gleiche sagen.
Cindy würde das Gleiche sagen, aber Cindy würde das immer sagen.
Cindy würde das immer sagen. Die kann auch 19 würfeln und würde sagen, ey, scheiße gewürfelt die Sette. Little Hope fragt, Lieblingsmoment beim Editing at Koya? Wie gesagt, das Finale. Ich habe, wie gesagt, noch nie so viel Zeit in eine Szene gesteckt. Ich bin da tatsächlich auch stolz auf die Szene. So,
kannst du auch sagen.
Komplette ja. Finale ist epic as fuck. Ich habe selbst zwischendurch Gänsehaut durch die Musik. Die habe ich auch zu Tode gefrankensteint irgendwie. Da habe ich verschiedene Sachen irgendwie zusammengebastelt. Und ja, die mag ich sehr gerne. Und gleiche Geschichte ist bei der Zusammenkunft von Gosse und Trudy. Das ja. glaube ich meine, weil ich bin immer sehr froh, wenn ich es hinbekomme, auch wenn ich selbst das Material kenne und tausendfach sehe und eigentlich es mir zum Hals raushängen müsste, wenn ich eine Szene schaffe, die mir selbst was bedeutet. Das ja. habe ich bei der Musik, die einsetzt zwischen Gosse und Kretze und wie sie interagieren. Das ist direkt so dieses, oh, man fühlt sich direkt heimisch. So ja. hatte ich irgendwie das Gefühl, deswegen die beiden Szenen sind, glaube ich, im Editing meine Lieblingsszenen.
Ja, das kann ich, wenn ein paar von euch vielleicht Bock haben, kann ich jetzt, ne, wir können jetzt schon mal für Steady vielleicht, ich habe vielleicht wie ein einfach Dullis-Caster für ein Thema. Ich habe gerade eine Kampagne für mich selber abgeschlossen. Meine eigene Kampagne bei DSA habe ich ja gerade beendet.
Ja.
Und deswegen, da kann ich noch einiges zu sagen, was so emotionale Momente auch für einen Spieler da angeht. Da kann ich sehr viel zu erzählen.
Oh, da hätte ich Bock drauf.
Ja.
Lass machen.
Das können wir sehr gerne tun. Das ist nämlich eine Idee, die ich noch hätte für einen einfach Dullis-Cast.
Geil. Miley fragt, gibt es Situationen, die die Gruppe verpasst hat, die aber vorbereitet waren?
Nechtu, der Sklavenhändler, den Kretze getroffen hat, der war eigentlich schon für die Hauptsession geplant und er hätte Informationen über die Sklaven geben können. Den haben sie eben verpasst, der war allerdings dann auch nicht mehr notwendig, weil der war eben nämlich genau diese sechste Anspielstation, die Trudy dann gehabt hätte oder jemand anderes, die man sich hätte rausnehmen können. Ja, das ist es eigentlich schon.
Und der Reinigungsschleim.
Und der Reinigungsschleim. Den Reinigungsschleim, den wollte ich unbedingt irgendwie machen, aber den hatte ich gar nicht so konkret für diese Gruppe geplant gehabt, beziehungsweise für diese Session.
Yeah.
Aber ich habe dir schon gesagt gehabt, ich hatte dieses Bild schon für Session 6 vorbereitet gehabt und ich dachte, okay, den möchte ich unbedingt haben, aber ich kriege ihn nicht unter.
Den hast du mir auch gezeigt gehabt.
Genau, den hatte ich dir schon gezeigt gehabt, direkt nach der Session und ich wusste nicht, wo ich ihn unterbringen soll.
Yeah.
Und den Reinigungsschleim, den wollte ich unbedingt irgendwo mit drin haben und Kretze war der perfekte Zeitpunkt dafür und da war ich dann sehr happy drüber, dass ich es noch schaffen konnte.
Ja. Yeah.
Ich glaube, sonst hätte ich dann in Session 7 das machen müssen. Ja. Am Ende des Tages, ja.
Und Nechtu fand ich aber vom Look ziemlich cool, als ich das Bild gesehen habe, dass ich so, ja, ja. Den hätte ich ja gerne getroffen.
Ja.
By the way, Fun Fact, das Schnalzen von dir, da habe ich mein eigenes mit untergemischt.
Ja, das
deswegen
dachte
ich ist es lauter.
Ja. Also ja. Immer. Funny thing, Trudy hat das Schnalzen in der Session selber gar nicht gehört, weil Discord selbst das verschluckt hat durch den Voice-Filter.
Ja. Ja.
Es hat es als Störgeräusch rausgefiltert, leider. Machst du nix. Manchmal kannst du dumm laufen, wenn du solche Online-Session hast. Da kommt manchmal vieles eben drüber.
Aber dafür habt ihr jetzt einen Zusammenmix aus Fabis und meinen komischen Geräuschen.
Ja, hatten wir schon mal.
Hatten wir schon mal, ja. Ganz am Anfang. Ina fragt, also Ina Beast fragt, überlegst du dir grob, wie es an der Oberfläche weitergeht? Also was mit den abhanden gekommenen NPCs passiert? Oder ist das eine Überlegung für wenn die Dullis eventuell wieder auf diese treffen?
Ja, natürlich. Also das Leben in anderen Teilen der Welt geht weiter. Das habe ich natürlich weiterhin mit im Hinterkopf, was mit dem passiert. Und das ist für mich, also diese Charaktere trennen sich nicht umsonst dann von der Gruppe.
Ja.
Sage ich mal so. Also ne, jeder NPC, der dort vorkommt, der hat natürlich weiterhin ein eigenes Leben, was er fortsetzt. Und da passieren
Klar. Dinge.
Das passiert trotzdem, das habe ich im Hinterkopf. Und ja.
So, dann kommen wir zu den letzten allgemeinen Fragen.
Ich kann ja ganz kurz sagen, ja, dieser Name ist wirklich so vorhanden.
Von dem User. Kacke Kerstin. Kacke Kerstin.
Nicer Name. Möchte ich ganz kurz Props aussprechen. Für den nicer Name.
Kacke Kerstin fragt, sind die Bilder, die eingeblendet werden, AI-generated?
Abgesehen der Charakterbilder für die Spieler, die Koya gemalt hat, sind alle Bilder KI generiert und teilweise durch Koya oder mich in Photoshop nochmal ein bisschen angepasst. Wir nutzen Midjourney und teilweise eben auch Firefly.
Ja.
Und das war es dazu eigentlich schon.
Ist, wenn mich jemand fragen würde, was ist der, ob ich einen Part habe, den ich überhaupt nicht mag an unserem Projekt, ist tatsächlich das.
Ja.
Dass wir auf AI-generated Bilder angewiesen sind. Ich hasse das. Ich mag es nicht gerne. So, also ich, es gibt wahrscheinlich auch Leute, oder nicht nur wahrscheinlich, ich habe es jetzt schon öfter gelesen, dass Leute auch dann, wenn sie das bei TikTok oder sowas gesehen haben, dann finden sie es immer scheiße, dass es AI-generated Bilder sind. I get it. So, ich glaube, zum Teil war ich früher auch so. Mittlerweile bin ich so ein bisschen in die Richtung, alle benutzen das. Also 99% der Thumbnails, die ihr auf YouTube seht, sind durch AI mittlerweile generiert. Seit über einem Jahr. So, das weiß ich, weil ich in der Branche arbeite. So.
Ja.
Die sind mittlerweile
bei einigen siehst du es auch überall. Sehr krass und einige machen es auch sehr öffentlich, dass sie es eben machen.
Ja, es ist halt einfach unterstützend mittlerweile in der Branche und viele benutzen das. Damit will ich nicht sagen, dass es okay ist. Ich würde auch, ganz ehrlich, wie gesagt, das ist der eine Punkt, den ich an diesem Projekt nicht mag. Ich würde, wenn wir die Ressourcen und die Zeit hätten, beispielsweise, wenn ich es als Fulltime machen könnte, und ich hätte alle Möglichkeiten und alle Zeit der Welt, dann würde ich tatsächlich auch Bilder selbst malen, weil ich bin auch Artist. Ich habe die Charakter für unsere Helden auch gemalt gehabt, weil ich dafür halt auch Zeit hatte. So. Und ich male immer noch mal Teile rein in die, ja. Zum Beispiel die erste Interaktion mit der Drinne von Sigurd, da habe ich so viele Sachen selbst gemalt, weil da nichts generated werden konnte mit Schwert und diese Spinnkörper und so weiter und so fort. Und ich würde es halt wirklich, das würde ich gerne selbst machen können, wenn wir die Zeit und die Ressourcen hätten. Haben wir aber nicht. Und ich möchte auch trotzdem in meiner Vorstellung halt ein Bild haben für die jeweiligen Charaktere und Orte, weil damit man sich irgendwie besser verbinden kann mit diesen Momenten. Und jeder hat dann halt jetzt immer ein Bild vor Augen, wenn man den Kleinen hier zum Beispiel sieht. Da habe ich by the way damals auch, da habe ich in den Arm doch den Ring reingemalt,
ja,
und
genau,
sowas.
Ja.
Also wenn ich es machen kann, dann male ich noch irgendwie Sachen dazu oder baue die um. Deswegen, wenn mich uns jemand fragt, dann sagen wir Midjourney und Photoshop teilweise oder Firefly. Aber ich bin, das ist tatsächlich der eine Punkt, den ich an dem Projekt nicht ganz so gerne mag, den ich noch irgendwann in Zukunft, wenn wir weiter wachsen, weit weiter wachsen, irgendwann nochmal tackeln wollen würde.
Also nach dem aktuellen Stand ist es halt auch so, wenn wir das selber painten wollen würden, was wir gerne tun würden, müssten wir aber eben halt auch Jahre oder Monate in Vorproduktion gehen.
Ja.
Also allein schon, was alle die Bilder angeht. Weil das könnten wir gar nicht vom Zeitaufwand herstellen.
Ja, oder halt wieder das gleiche Ding, was ich halt auch lieben gern machen wollen würde, ist, hätten wir die geldlichen Ressourcen, ich würde sofort Artist anheuern.
Ja, ja.
Ich würde sofort Artist bezahlen, weil es ist halt einfach cooler.
Ja,
so wie wir es bei zum Beispiel bei Dullipunk gemacht haben, da nochmal Shoutout an Sam, der damals für uns die Charakter gemacht hat. Das hätte ich zeitlich überhaupt nicht schaffen können, weil ich war 3 Monate an dem Schnitt beschäftigt. Und der hat das einfach nur gemacht, weil er Bock drauf hatte. So, aber hätten wir die Ressourcen sowas, ich würde sofort sagen, Alter, hier, nimm.
Ja.
Mach was Cooles, mach was Eigenes. Ich unterstütze Artist, aber solange es nicht anders geht, sind wir darauf angewiesen, das zu benutzen. Sehr lange Antwort, aber es ist mir sehr wichtig, dass das einfach mal gesagt wird. So, dann fragt Sari, welche Schreibweise ist richtig? Dullis oder Dullis? Dullis mit E oder I? Haha, um da die Brücke zu schlagen, wir waren ja auf der Polaris dieses Jahr wieder und richtig geil, wir hatten da unser eigenes erstes Meet and Greet. Es waren sau viele Leute da, es war insane. Es hat uns super happy gemacht, euch alle zu treffen, die da waren. Und allgemein einfach Interaktion mit der Community war einfach unfassbar schön.
Dullis!
Und überhaupt, dass wir die Chance hatten, da zu sein, ist halt super geil gewesen. Aber auf der Seite haben sie tatsächlich Dullis mit E geschrieben und es ist dann zu einem Running Gag geworden. So, oh, guck mal, die Dullis und Dragons. Nein, es ist mit I geschrieben.
Also, Dullis ohne E, bitte.
Bitte. Danke. Dann Fluffy1472, welche Art von NPCs spielst du gerne?
Alle. Also am liebsten die gute Interaktion mit den Spielern hervorrufen oder gemeinsame Geschichten mit ihren Charakteren haben, also mit den Charakteren der Spieler. Die spiele ich am liebsten, aber grundsätzlich alle.
Ja.
Nice. Sonst würde ich sie mir nicht ausdenken. Ist so.
Ist so.
Charaktere, die ich spielen will, denke ich mir nicht aus.
Ist so. Schwur.
Schwur.
Little Hope fragt, habt ihr einen Lieblings-NPC? Das ist wahrscheinlich eine lame Antwort, aber Bowie und Gaon, weil das sind aber auch die Charaktere, die am meisten jetzt mit uns mitgegangen sind und gewachsen sind, ganz einfach.
Ja.
So, Bowie, ich mag einfach die Vorstellung nach wie vor von so einem kleinen Eichhörnchen. Ich finde die Interaktion mit ihm immer geil, obwohl wir ihn ja nicht wirklich verstehen, so. Außer Philipp, der das aber auch nicht sagt. und halt Trudy. Aber wir hören es ja als Spieler so und ich mag einfach, dass das mittlerweile wirklich zu so einem Running Gag geworden ist und zu so einem Meme. Und ich meine, das hier spricht ja auch für sich, ne, dass wir, das ist glaube ich jetzt schon der dritte Bowie oder sowas, den ich bekomme. Ups. Allgemein immer krass. Oh, guck mal, sind sogar meine Notizen hängen hier drin. Geil.
Krass.
Die packe ich mir einfach eben jetzt hier hin. Zwischen uns. Ja, Bowie ist einfach Liebe und Gaon, weil ist einfach auch ein Charakter. Wo ich sehr froh bin, dass Selena nicht, ne?
Nicht heimgegangen ist.
Und ihr wahrscheinlich auch. Was sind deine Lieblings-NPCs?
Ich habe keinen tatsächlich. Wie schon gesagt, würde ich sie nicht mögen, würde ich sie nicht schreiben.
Ja.
Also ich mag sowohl die Bösen als auch die Guten, wie auch die Neutralen. Also egal, ob Cyrillion, Zapperful, Trihard, ein Eisenbauch, ganz vom Anfang, ein Klick, whatsoever, ein Gaon, weil ein Afolzpferd rodernd, I don't care, man, give it to me. Ich mag ja alle.
Ich hoffe so sehr, dass wir irgendwann nochmal auf Trial treffen. Weil der schreibt uns ja auch immer in die Kommentare, ne?
Ja, der schreibt euch immer in die Kommentare.
Das ist eine gute Sache, Leute.
Der schreibt immer in die Kommentare, da alte Sack, ey.
Tony Sparked fragt eine Frage zu Fabis PC-Vorbereitung. Sind es komplett erstellte Charakter inklusive ihrer Werte und Hintergrund? Oder wie tief bereitest du diese Rollen vor?
Nein, die Hintergrundgeschichte und Agenda der NPCs habe ich zu großen Teilen im Kopf. Einiges kommt spontan. Manchmal habe ich eine Stimme zum Charakter parat. Werte habe ich nur für die, gegen die auch gekämpft werden soll. Weil alles andere ist mir viel zu aufwendig. Bin ich ganz ehrlich, da verbringe ich ja Millionen von Stunden dann damit, für jeden Charakter ein komisches Profil zu erstellen, was er niemals brauchen wird, weil meine Gruppe gar nicht gegen die kämpft.
Ja.
So, was soll ich mit den ganzen Werten? Die kann ich auch improvisieren. Das mache ich tatsächlich.
Yes.
On the fly, wenn es muss.
Das gibt auch Sinn, ne?
Ja, also ich würfel dann einfach für die, wenn es sein muss, wenn die Lügen betrügen müssen, wenn meine Spieler die durchschauen wollen, dann würfel ich für die und dann denke ich mir spontan einen Wert aus.
Ja. So.
Wenn ich überreden muss, denke ich mir einen spontanen Wert aus. Ist so.
Ja.
Fertig an aus. Werte haben nur die, gegen die auch gekämpft wird.
Yes. Dann die letzte Frage von Kaito Cookies. Wie sind die Pläne, wenn Spielercharaktere sterben?
Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal im Stream darüber gesprochen gehabt. Und ich glaube, du sprichst auch öfter mal drüber im Stream, wenn du gefragt wirst, wenn du nicht D&D streamst oder so.
Ja.
Ein direkter Wiedereinstieg in der nächsten Session ist nicht vorgesehen. Ich behalte mir vor, Charaktere zu einem passenden Zeitpunkt einzuführen und nicht einfach so auftauchen zu lassen. Es kann also sein, dass 2 bis 3 Sessions ohne den Spieler des verstorbenen Charakters stattfinden.
Ja.
So, aber es sind keine Backup-Charaktere geplant, es sind keine vorhanden. Manche von euch wissen, was sie ungefähr spielen wollen würden, wenn ihr Hauptcharakter stirbt. Es ist allerdings nichts weiter in Planung vorgesehen oder als Backup parat. Ein Spieler, der am Anfang, in der Mitte der Session sterben sollte oder was auch immer, der muss dann entweder leider beisitzen oder der muss dann nach unten ins Wohnzimmer gehen oder nach Hause fahren, was auch immer.
Ja, klingt heavy, aber das hatten wir auch, ja. Janis wollte es nicht so ganz wahrhaben, glaube ich mal, ne? Wo er meinte so, ja, aber wenn ich sterbe, kann ich ja irgendwie nächste Session oder kann ich irgendwie den und den spielen als Nebencharakter. Und dann hieß es aber nein. So, es ist halt einfach zur Geschichte nicht zuträglich, wenn man da irgendwie noch was so hamfistet rein.
Also muss ich tatsächlich sagen, das tut mir dann auch irgendwo leid, aber das tue ich meiner Geschichte nicht. Meiner Geschichte hört sich doof an. Das tue ich der Geschichte dann am Ende nicht an.
Ja.
So, weil das möchte ich dann auch dementsprechend vorbereiten und das möchte ich dem Spieler dann auch bieten können, dass er eben einen coolen Wiedereinstieg in die Geschichte wieder hat und seinen Charakter dann auch wirklich was beitragen kann. Weil ich finde, es kommt dem Spieler und dem Charakter dann am Ende auch zugute, wenn er einen dementsprechenden Wiedereinstieg wieder hat.
Ja.
So, weil das tut der Geschichte gut, das tut dem Charakter gut, das tut dem Spieler gut. Und wenn das halt nicht einfach so into existence ploppt.
Und mir ist auch besonders wichtig, dass wenn ein finaler Tod stattfindet, dass der auch Gewicht mit sich trägt. So, weil sollte es auch in so einer Geschichte. Man wächst ja auch irgendwie an diese Charakter. Und wenn man dann einfach sagt, so, naja, der ist tot, aber ich komme mal morgen wieder mit dem zweiten Charakter wieder um die Ecke, das hätte nicht den gleichen Effekt. So, deswegen, ja. Das muss schon einen gewissen Punch haben. Was auch einen ordentlichen Punch hatte, war halt, wie gesagt, das Cliffhanger-Finale von Session 6. Habt ihr ja auch dementsprechend reagiert. Wir kleine Schweine haben uns sehr, sehr gefreut auf eure Reaktion. Also es klingt jetzt vielleicht gemein, aber wir waren so, oh geil, bald kommt dieser richtig fiese Cliffhanger. Da freuen wir uns drauf, wenn die Leute reagieren.
deswegen schade, dass ich Bock auf den Hass. Ich
auch. Was wir nicht geplant haben, ist, dass danach tatsächlich eine längere Pause kommt. Aber für die Leute, die bei mir öfter mal im Stream noch abhängen und die Folgen live sehen, wir haben danach meistens immer noch einen kleinen Talk. Meistens sitzen halt Fabi und Janis noch im Chat. Manchmal auch noch, was sind die auch noch da? Und dann quatschen wir immer noch so ein bisschen einfach über die Session und ja, über halt solche Sachen wie das eben. Und da haben wir halt auch letztes Mal schon gesagt gehabt, dass wir jetzt erstmal ich pausiere halt erstmal dieses Projekt praktisch so, weil normalerweise habe ich versucht, immer alle 2 Monate irgendwie ungefähr so eine Session rauszuhauen. Und ich merke halt einfach gerade so, dass die Energie ist gerade so ein bisschen am Abflachen. Es ist sau viel Arbeit halt neben dem Main-Job, schon 1000-mal erwähnt. Aber ich habe die letzten 4 Monate damit verbracht, fast jeden Tag entweder an Alaska zu schneiden, an dem One-Shot, was jetzt kommt am 15.12. oder halt, nicht oder, sondern und, an Session 6. Und das war jetzt einfach so viel. Also eins, was wir gelernt haben, ist nicht 2 One-Shots zum Ende des Jahres noch aufnehmen und die raushauen wollen. Mhm. Und einfach vielleicht ein bisschen Puffer schaffen. Deswegen, ich habe jetzt keine Planung, wann Session 7 angefangen wird. So, ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen Energie tanken, weil ich möchte ja auch, dass ich selbst mit meiner eigenen Arbeit zufrieden bin, dass andere daran Spaß haben. Wiederum habe ich dann wieder mehr Spaß dran. So, mir ist halt wichtig, was Halbgares rauszuhauen. Deswegen, ja, ein bisschen einfach Creative Batteries wieder aufladen. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, wann Session 7 kommen wird. So, das werdet ihr dann wie immer über Instagram und Co. erfahren. Was wir sagen können, ist, glaube ich, so, dass es allerfrühestens so um Februar rum vielleicht ist und am aller spätestens irgendwie so Ende April. Aber wir hoffen einfach mal so, dass es eher so mit Februar, März rum passiert. Aber keine Garantien. Ich habe noch nicht explizit angefangen. Ich werde mich jetzt erstmal nicht an irgendwelche Deadlines halten. Und Leute im Chat haben es verstanden. Tatsächlich zwingen die mich auch mittlerweile irgendwie Pause zu machen. Sagen wir so, I told you. Ja. Ja, es ist halt immer noch von Herzensprojekten. Es ist schwierig, da nicht konstant dran zu arbeiten. Aber es ist, glaube ich, halt auch besser, wenn am Ende dann nicht die Folgen drunter leiden. Deswegen ein bisschen längere Pause. Kann man aber auch jetzt halt sehen, Fabi hat schon gesagt, als Half-Season-Finale.
Ja.
So, ne? Ist es ja praktisch, wir sind jetzt so ein bisschen weiter als die Mitte, aber wir sind praktisch eigentlich so in so einer finalen Spitze so des mittleren Arcs.
Three-Quarter-Season-Finale.
Three-Quarter-Season-Finale. Finde ich nicht schlecht, ja. Genau, also ihr könnt es ja absehen, jetzt gibt es nochmal einen Knall und dann bewegen wir uns so zum Finale des Arcs hin. Da wird nochmal richtig viel krasse Scheiße wahrscheinlich passieren. Ich bin sehr gespannt. Wir sind alle sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Nach wie vor sind wir super dankbar, dass so viele Leute dieses Projekt unterstützen und einfach diesen ganzen Wahnsinn gucken, als wäre es eine Serie. So, also das hören wir halt jetzt immer wieder. Leute, die rewatchen das. Die Leute, die bei uns im Wiki auch die Einträge schreiben. Ne? Riesen Shoutout, super geil, was da mittlerweile alles zusammenkommt. Leute, die uns supporten, die uns solche Sachen hier schicken. Das hier ist auch super, super fucking cute. Also wie cool ist das bitte, sowas zu haben, ne? Mit ganz vielen Zitaten aus der Session. Ja, super, super insane. Und halt die Interaktion mit euch auf der Polaris war sehr krass. Das war sau, sau schön. Deswegen viel Liebe an euch, dass ihr wirklich dieses Projekt immer noch so viel Liebe entgegenbringt. Und wir sehen uns dann in neuer Frische wahrscheinlich, wenn uns dann mit Session 7 weitergeht. Sorry für den Cliffhanger, sorry, dass der jetzt halt auch ein bisschen dann auf sich warten lässt. Aber nach dem Arc-Finale wird es wahrscheinlich noch länger rausgehen. Deswegen, diese Pause wird gar nicht mal so lange sein. Seien wir ehrlich. Irgendwann in ein, zwei Wochen werde ich eh wieder denken, so, oh fuck, jetzt juckt es mir mit den Fingernägeln und dann sitze ich wieder dran. Nur diesmal habe ich halt nicht den Druck. Ich muss jetzt nicht irgendwie noch was fertig kriegen. Ich glaube, ja, größtenteils war es halt wegen Alaska geschuldet.
Ja,
weil wir wollten Alaska, weil es halt weihnachtsthemed ist und so, wollten wir es jetzt unbedingt noch rauskriegen. Deswegen ist Session 6 überhaupt rausgekommen, so schnell.
Ja.
So.
Also letzten Endes gehen wir eine kleine Weihnachts-Neujahrspause.
Ja.
Wie auch immer man das nennen will. Wahrscheinlich frühestens im Februar, spätestens im April, irgendwann sind wir wieder da. Mit D&D.
Yes.
Am 15. Dezember kommt Alaska auf deinem Twitch-Kanal.
Yes.
Am 16. Dezember dann eben auf YouTube.
Mhm.
Und ja.
Das wird ziemlich geil.
Dann werdet ihr irgendwann von uns ein Update bekommen, wann es weitergeht. Aufgenommen wird trotzdem weiter. Das heißt, Session 7 ist sowieso schon abgedreht. Session 8, was auch immer, wird alles fortgesetzt. Also wir sind da nicht raus oder so, sondern das geht alles ganz geschmeidig weiter.
Genau.
Wir nehmen weiterhin auf. Und wir gehen einfach nur eine kleine Pause, weil er macht es sich gemütlich, soweit es geht, soweit er möchte, und arbeitet ohne Druck weiter. Und ja.
Und dann guckt euch Alaska an. Ey, ja, ohne Scheiß, da sind 4 Monate schon wieder reingeflossen. Wir haben sehr viel geschwitzt für diese Aufnahme. Großer Shoutout auch nochmal an Olli von den Freuds, Anne/Ivraldis, Jappa, Pixelviert, Wolf, mit dem ich den Horror-Podcast mache. Ich glaube, ich hatte jetzt alle von denen. Ja, müssten alle gewesen sein. Super, super geil. Das war Wahnsinn. Ich glaube, das war in der Dichte der Zeit, auch auf die neuen Leute und sowas gesehen, war das, glaube ich, das meiste, was wir an Roleplay hatten. Es war halt einfach ohne Werte groß. Es war einfach halt wirklich nur pures Rollenspiel. Deswegen ist da sehr viel Wahnsinn entstanden. Komplett anderes Genre. Horror ist halt für diesen Kanal auch komplett neu. Und ja, mit sehr geilen Gastcharakteren. Deswegen guckt euch unbedingt am 15. oder am 16. dann Alaska an. Sehr geil. Ich glaube, das wird schon cool.
Ja, wir freuen uns auf euch. Und dann schaut gerne auf Steady vorbei, da können wir uns unterstützen. Da labern wir auch weiterhin im Podcast. Reviewen die Episoden.
Yes.
Weiterhin haben den Alpha Dullis Podcast, wo wir einfach ein bisschen dumm rumquatschen. Wie schon gesagt, ich glaube, ich mache demnächst nochmal so einen DSA-Kampagnen-Podcast. Wer sich da mit mir zusammensetzen möchte, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube, Kai ist definitiv überhaupt statt. ihr findet uns auf Instagram, YouTube. Nee, ihr guckt gerade auf YouTube, auf Instagram und TikTok.
Oder ihr hört es gerade bei Spotify.
Oder ihr hört es gerade bei Spotify.
Dann guckt unbedingt bei YouTube vorbei.
Bei Spotify, guckt gern bei YouTube vorbei. Wenn ihr bei YouTube guckt, guckt gern bei Spotify vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Hallo rein. Ich glaube, Toni will noch abmoderieren.
Ach, scheiße, Toni haben wir noch heute gar nicht benutzt. Ach, das enttäuscht aber Ziegott wahrscheinlich. Deswegen
das enttäuscht Ziegott ziemlich und mich auch. Und deswegen gehe ich jetzt weg.
Du Sau. Nimm es.
Okay, ja, tschüss, ne? Ja. Jetzt könnt ihr euch aus meiner Wohnung verpissen.
Okay.
Es wird gar nicht so lange dauern, bis wir das nächste Mal wieder zusammen sind. Meine lieben Zuschauer, das wird schon alles werden. Tschüss.